Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Genregeschehen. Es ist die Nummer 232 und auch heute beklagt Daniel Abstinenz, denn er hat die Gamescom-Seuche mitgebracht und lässt sich entschuldigen, denn er würde mehr husten als reden heute. Das wollen wir ihm nicht antun. Daher übernehme ich nochmal und bei mir ist natürlich mein lieber Kollege Tino.
Hallo!
Und heute haben wir dafür aber einen Gast am Start, und zwar den lieben Linus. Moin, Linus.
Hey, moin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du da bist. Linus De Paoli, dein Name. Vielleicht der ein oder andere genre-affine Filmfan schon mal gehört, gelesen. Das werden wir gleich ergründen, woher man dich kennen könnte. Schön, dass du heute bei uns bist, denn du bringst heute ein bisschen Industry-Knowledge mit. Und da wir ja wissen, dass ihr da draußen es gerne mögt, wenn hier Leute aus der Film-Bubble und vor allem aus der Genre-Film-Bubble und vor allem aus der deutschsprachigen Genre-Film-Bubble ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, machen wir genau das heute. Und ja, ich will das gar nicht vorwegnehmen. Erklär doch mal in eigenen Worten kurz unserer Hörerschaft ein bisschen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und warum bist du heute hier?
Oh Gott, okay, who are you? ja genau, ich bin Linus De Paoli, ich habe an der Deutschen Film- und Fernsehakademie studiert und vielleicht kennt der oder die ein oder andere meinen Abschlussfilm Dr. Ketel, Der Schatten von Neukölln. Das ist so ein bisschen Film noir, aber hat auch ein wenig fantastische Elemente. Danach habe ich noch den Film Der Samurai produziert mit meiner Frau und meinem besten Freund Till Kleiner zusammen. Also wir sind auch so ein Kollektiv, die an der Schule zusammen Genrefilme vor allem gemacht haben. Und mein letzter Film, der jetzt hier in Deutschland noch im Kino lief und auch rausgekommen ist auf Blu-ray, der hieß A Young Man with High Potential. Genau. Mhm. So viel zu meiner kleinen Vita. Aber die letzten Jahre habe ich hauptsächlich Festivalarbeit gemacht. Ich habe bei der Berlinale gearbeitet und habe seit 3 Jahren jetzt nach der Arbeit bei der Berlinale, ach, in München und Frankfurt habe ich auch noch gearbeitet, fällt mir dabei gerade ein. Aber wichtig ist vor allem, dass ich jetzt seit 3 Jahren mein eigenes Fantastik-Genre-Film-Festival mache in Hannover, das Breuhan Fantastik. Und seit 2 Jahren, also jetzt im 2. Jahr, arbeite ich beim Slash in Wien und wir machen da auch mit dem gleichen Team, Anna De Paoli und Till Kleinert, und ich machen zusammen die Slash the Industry Days. Genau.
Genau, ah, okay. Das erstmal als Zusammenfassung. Für Tino war es auch neu.
Ja, teilweise. Das mit Till Kleinert war für mich neu. Ich hatte zwar gesehen, dass du Samurai mit deiner Frau zusammen produziert hast, aber ich dachte, vielleicht ist die Connection einfach so zustande gekommen. Oder bei Young Men with High Potential ist ja Bukowski auch dabei aus der Samurai. Und da dachte ich, okay, Small World, dass das irgendwie sich so zusammen über ihn organisiert hat, was ihr euch so gut kennt, das war mir nicht bewusst.
Doch, das ist so ein altes Filmhochschulteam eigentlich. Mhm. Also Anna und ich haben uns da kennengelernt und sind jetzt mittlerweile haben wir 3 Kinder und 3 Spielfilme gemacht.
und
immer abwechselnd.
Okay, gut.
Erster Film, ältester Sohn und so weiter und so fort. genau, mit Till war so ein bisschen auch Liebe auf den ersten Blick und wir haben eigentlich alle unsere Projekte an den Filmhochschulen zusammen gemacht. Übrigens, Till und ich waren ganz enge Freunde auch mit Memo, also Nemanja Jeftic, Memo.
Ja, genau, Memo hatte den Filmografie mit Till zusammen.
Genau.
Ja, Small World.
Ja, ja, wir haben alle zusammen studiert und deswegen eine enge Gruppe von so halt Filmbegeisterten mit auch einem Genre-Schwerpunkt oder einer besonderen Genre-Liebe immer. Und Pit Bukowski, den hatten wir schon, der hat eine seiner ersten Hauptrollen bei uns gespielt bei einem Kurzfilm, Cowboy hieß der.
Okay.
Der war von Till auch wieder. Und dann habe ich noch einen Kurzfilm gemacht, auch mit Pit, The Boy Who Wouldn't Kill, und der lief in Sieges. Und das war so ein bisschen die der Start unserer fantastischen Laufbahn sozusagen, genau.
Pit Bukowski muss viel mehr Hauptrollen bekommen. Also den finde ich so charismatisch. Also er ist ja auch die Hauptrolle bei Der Bunker. Wahnsinnig, wie gut der schauspielern kann. Also ich habe den auch bei irgendeinem Berlinale-Screening ist er mal in den Saal reingekommen. Und ich wusste nicht, dass er in dem Film mitspielt. Und ist dann so reingekommen, ich dachte so, krass, der wirkt richtig charismatisch. Ich dachte, er ist ein normaler Publikumsbesucher. Setzt sich dann da so hin und dann habe ich so, ah, okay. Also er hat auch so eine krasse Aura. Ich finde ihn wirklich sehr beeindruckend. Schade, dass es wahrscheinlich sehr schwierig ist, für ihn kontinuierlich Rollen zu haben, weil ich habe länger schon nichts mehr.
Er spielt, glaube ich, immer noch. Leider habe ich nicht mehr so viel Kontakt zu ihm, aber er spielt schon immer noch. Aber ich glaube, dass es ist so ein deutsches Problem natürlich auch, dass für solche Character, also auch so sozusagen ausdrucksstarke Gesichter und so, ist einfach, da gibt's weniger Hauptrollen. Ja. Also es wird immer gerne so Typecast-mäßig besetzt er meinte selber immer so, ja, er ist dann immer so der Schulabbrecher, so als er noch jünger war oder als er dann älter war, dann immer so der Typ mit der kleinen kriminellen Vergangenheit oder so. Aber so, dass mal irgendjemand sagt, ja, das ist so eine Hauptfigur, das ist eher selten, ne?
Ah, er ist bei Canoe des Manitou dabei.
Ja, da war er drin. Ja, ja, okay. War in der Nebenrolle nur.
Ja, das habe ich noch nicht gesehen.
Nicht gesehen, ja, habe ich auch
nicht verpasst. Nicht verpasst. Ja. Ich muss ja auch zugeben, ich habe deinen Young Man in With High Potential leider immer noch nicht gesehen. Ich habe den seit Jahren auf der Watchlist, stand über mein Haupt. Ich muss ihn endlich mal nachholen.
Er ist ein bisschen unangenehm. Ich verstehe schon, wenn man ihn sicherlich jetzt so begeistert reinzieht, aber
ich liebe ja unangenehme Filme, darum geht's nicht. Es ist wirklich einfach nur der Shelf und er liegt schon wieder. Ich habe es eben halt gesehen, als ich nochmal kurz vorbereitet habe, deine Persona. Weiß so, ach scheiße, der ist immer auf der Watchlist noch. Deswegen, ich muss da mal ran. Aber deswegen, vielleicht der ein oder andere, wie schon gesagt, oder die eine oder andere hat es ja vielleicht gesehen und kennt dich darüber. Und wie du sagst, du bist dann so ein bisschen nicht abgewandert, aber du bist dann eher in die Festivalsparte gerutscht, hast du gerade schon gesagt. Würde ich gerne mal einfach von dir wissen, so, was begeistert dich denn an Filmfestivals generell? Und was macht dir daran so Spaß, da noch zu arbeiten?
Ja, es ist eine gute Frage, weil es wirkt so ein bisschen wie so eine Art Umweg, aber ich finde, dass Filmfestivals eigentlich fast noch faszinierender sind als Filme machen, weil das Filme zeigen so unglaublich viel Spaß macht. Also dieses, auch beim eigenen Filme machen, habe ich fast so ein bisschen das Gefühl, ich warte immer nur auf den Moment, wo ich das zum ersten Mal auf einer Leinwand mit einem Publikum sehe.
Ja, ja, und die Reaktionen und so, ja.
Genau, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, tatsächlich Anna, meine Frau, die hat vor mir schon lange bei der Berlinale gearbeitet in der Sektion Perspektive Deutsches Kino. Und das ist jetzt gar nicht so jetzt die Sektion, in der ich mich so pudelwohl gefühle, hätte ich jetzt gedacht. Aber als die den Job aufgegeben hat, hat mich Linda Söfka damals, ihre Chefin, gefragt, ja, Linus, willst du nicht vielleicht den Job weitermachen? Weil ich habe öfter mal was für die gesichtet und so kommentiert. Weil die hat halt meine Meinung geschätzt, dadurch, dass wir auch mal einen Film in der Reihe hatten und so kannten wir uns. Und dann habe ich da zum ersten Mal so richtig professioneller drüber nachgedacht. Ja, es stimmt, eigentlich ist Festivalarbeit total, total toll. Weil du die Chance hast, Filme zu zeigen. Also gucken natürlich, toll, toll fürs Filme gucken, bezahlt zu werden. Das war der erste Schritt. Und der zweite dann auch dieses, hey, du kannst auch moderieren und einen Film vorstellen und mit dem Filmteam dann das Publikumsgespräch machen. Und Berlinale Screenings sind toll, weil die Berlinale ist eigentlich immer rappelvoll. Das heißt, du hast immer dieses dankbare Gefühl, ein Full House oder ein interessiertes Publikum, das auch immer noch weiter quatschen will. Und dann habe ich da stundenlange Publikumsgespräche für die Perspektive geführt. Und ich glaube, da habe ich irgendwann gemerkt, das ist schon cool. Und ich hätte eigentlich ganz gerne mal mein eigenes Filmfestival. Ja, und dann war natürlich das Ding, welches Festival besuche ich am liebsten? Durch die Jahre der ganzen Auswertung unserer Filme war ich total verliebt in diese ganzen fantastischen Genre-Festivals, die es da so auf der Welt gibt. Also ich hatte mit einem der mittellangen Filme mal Premiere in Sieges und da habt ihr auch oft schon drüber berichtet über das Festival und das ist für mich so ein Mekka. Also es war dann auch sofort klar, wow, ist das ein Festival, ist das eine Atmosphäre? Und es ist klar, man kann nicht einfach so Sieges machen, aber ein Festival, was so dem Publikum einen ähnlichen Stoff liefert wie Sieges, das hätte ich halt toll gefunden. Also einfach ein Festival, das ich gerne gehen würde, wenn es in meiner Stadt stattfinden würde und was vielleicht mal, wenn es wachsen würde, könnte sowas werden, wie so Sieges oder Straßburg oder jetzt das Slash, finde ich, das geht auch in die Richtung, genau.
Ja, Sieges hat halt diesen super unfairen Standortvorteil, also das ist halt frech, dieser Ort, wie schön das einfach ist, das darf nicht sein eigentlich, dass man auch ohne das Festival da Urlaub machen würde.
Schade, dass wir keinen deutschen Strand haben. Ja,
in Hannover bestimmt auch nicht. Ne? Am Leineufer. Nein, das stimmt. Das haben wir nicht. Also das ist wahr. Ich meine, Berlin als Stadt bietet. Ich bin immer ganz begeistert, dass in Berlin überhaupt so viele Leute ins Kino gehen und auch kommen, um ins Kino zu gehen. Vielleicht liegt es an der schlechten Jahreszeit, an der das Festival stattfindet. Aber das ist in Sieges wirklich, es ist verdammt cooles Festival einfach. Also kann man nicht anders sagen. Ja.
Und wie seid ihr denn nach Hannover gekommen? mit eurem Festival?
Von Katalonien nach Hannover im Kopf, einmal umgezogen. Nein, das hat sich sehr schön ergeben. Und zwar, ich hatte dann, während ich die letzten Jahre bei der Berlinale gearbeitet habe, ich habe die Reihe ja, diese Perspektive ja so ein bisschen mit ins Grab getragen, die gibt's nicht mehr. Und als ich dann mit der Perspektive fertig war, habe ich gedacht, okay, was jetzt? Und ich hatte immer diese Idee, man müsste das Festival eigentlich an einem Ort machen, der nicht so abgegrast ist. Und ein Bekannter von mir hatte einen Ort in der hessischen Provinz vorgeschlagen, wo er selber auch ein kleines Musikfestival macht. Und dann habe ich das daraufhin mal so konzipiert, auch für so, könnte man einen Förderantrag mitstellen, so bei der hessischen Filmförderung vielleicht oder bei der Kulturförderung in der Region. Und ich hatte so freundschaftlichen Kontakt zu diesen Hannoveraner Kinobetreibern Wiebke und Johannes Thomsen, die früher das kleine Lodderbast-Kino gemacht haben. Das war so ein Eckladen-Kino mit 20 Sitzen. Und ich habe mit denen da immer drüber geredet, weil die auch so Genre-Liebhaber waren und immer sehr viel cooles Zeug in ihrem Kino gezeigt haben. Ich kannte die deswegen, weil die eins von 10 oder 15 Kinos waren, die meinen letzten Film gezeigt haben. Und dann war ich da mal zu einem Publikumsgespräch. Und der Kontakt lief dann immer super weiter und war total cool. Und die habe ich gefragt, wie findet ihr dieses Konzept? Und dann meinten die, das ist super. Die einzige Frage ist, warum machst du das denn in der bescheuerten hessischen Provinz und nicht bei uns? Und dadurch kam diese Hannover-Connection tatsächlich. Also eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich kannte Hannover sonst, ich bin in Minden zur Schule gegangen, witzigerweise in Minden-Westfalen. Deswegen kannte ich Hannover immer so als die nächstgrößere Stadt, wo man mal zum Einkaufen hinfährt. Aber ich hatte das nicht so als Kulturhub auf dem Schirm, wo man ein Underground-Genre-Festival aufbauen könnte.
Ja, okay.
Und es war dann auch eher so, okay, lass mal probieren. Vielleicht geht's ja auch in Hannover. Und dieses Pärchen, die haben dann von ihrem kleinen Eckladen eher so durch auch wiederum wie die Jungfrau zum Kind, haben die das kommunale Kino übernommen 2 Jahre später. Und da kamen sie dann sehr schnell drauf zurück und meinten so, komm Linus, jetzt ist die Zeit reif. Du machst mal eine Late-Night-Reihe bei uns. Und wenn das ganz gut läuft, dann machen wir dieses Festival, von dem du da immer redest. Und das war schon auch deren Mittel.
Also musste ich ein bisschen beweisen, dass es funktioniert, dein Konzept.
Ja, ich glaube, da ging es weniger um einen Publikumserfolgbeweis, sondern so, was willst du zeigen, hat das gewissen Flair und so. Und dann machen wir am Ende dieses Festival. Und das war schön, die haben sehr viel Vertrauen in mich gegeben. Also ohne die Thomsens gäbe es das Festival auch nicht, wie es heute ist. Genau.
Vielen Dank an die Thomsens. Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus. Der war sehr cool, dass du halt die Möglichkeit bekommen hast und natürlich auch, dass die da die Bühne geboten haben. Ne? Also es ist ja total. Irgendwo muss man halt mal anfangen. Wenn da der Grundstein halt gelegt werden konnte, ist das ja für dich, euch eine mega coole Chance gewesen. Ja,
Ja, das war toll. Also ich meine, es war so das erste Jahr. Wir haben sehr viel experimentiert und ich glaube, sowas kannst du auch nur machen, wenn du das Glück hast, dass du jemanden hinter dir hast, der dir vertraut und über diese... Das kommunale Kino gehört der Stadt. Das ist wirklich, Hannover ist da eine Ausnahme, weil die kommunalen Kinos müssen nicht unbedingt der Stadt gehören. Die Stadt muss sie nur fördern. Und das hannoveranische Kino ist tatsächlich in Stadtbesitz. Und das sind, glaube ich, nur noch 2 Kinos in Deutschland. Auch das Frankfurter Filmmuseum ist nicht mehr in Stadtbesitz, aber die wird halt sehr stark gefördert. Und in Hannover ist es halt so, dass das wirklich, man muss das, alles, was in dem Kino entschieden wird, geht auch durch die Institutionen der Stadt. Das heißt, das ist gar nicht mal so leicht. Wir müssen dieses Festival auch verteidigen gegen sozusagen, hey, Moment mal, ganz kurz, lohnt sich das überhaupt? Oder brauchen wir wirklich ein Genre-Festival in Hannover? Oder wäre vielleicht irgendwie, ja, was weiß ich, ein Minderheitenfestival interessanter oder ein Länderschwerpunkt oder sowas. Und das haben die immer sehr stark verteidigt. Und dadurch hatten wir enorme Freiheiten, weil die beiden da halt so wirklich bedingungslos hinter mir standen. Und wir haben auch gemeinsam sehr viel experimentiert. Im ersten Jahr war das Festival 10 Tage lang.
Das ist wie, wenn man sagt, so, ich mache mir jetzt mein erstes Tattoo und lässt sich gleich ein Backpiece stechen. Und, wenn dann gleich richtig.
Haben wir auch sofort gelernt, dass das nicht geht. Das ist in Hannover keine 10 Tage.
Wie war da eure Auslastung beim ersten Mal?
Ach, fürchterlich. Also das erste Jahr war ganz, ganz grausam. Also wir hatten manchmal saß ich da mit 2 Leuten drin.
Okay, scheiße.
Gibt es diesen Hannover-Pass. Damit kannst du, wenn du zum Beispiel obdachlos bist oder einfach wenig Einkommen hast, kannst du einen Hannover-Pass beantragen. Und dann kannst du für 2 Euro ins Kino gehen. Ich glaube, im ersten Jahr war es sogar noch umsonst. Und ich war also manchmal wirklich mit 2 Hannover-Pass-Inhabern, die gerne 3-4 Mal am Tag ins Kino gehen, in meinen Screenings. Okay. Und so. Ich fand es aber immer sehr cool, wenn die nach dem Film meinen, echt toll, schade, dass nicht mehr Leute gekommen sind. Ja. Aber das war das Experiment schon wert. Wir haben auch einfach unglaublich viel 35 Millimeter gezeigt. Das war so ein Steckenpferd von mir, weil ich das Terza Visione in Frankfurt und den Hofbauer-Kongress so schätze, die reine 35 Millimeter Festivals sind. Und ich fand das immer toll, weil ich mach's halt eben quasi so nebenbei noch so ein bisschen naja, Geschichtsarbeit oder machst noch so eine Art Living Archive. Und selbst wenn du kein großes Ding drum machst, ist es einfach ein anderes Seherlebnis. Und das wollte ich immer so ein bisschen versuchen, auch rüber zu retten mit dem Festival. Genau, dieses Jahr zeigen wir auch noch 2 Kopien. Also wir haben es noch nicht ganz aufgegeben, aber es wird immer schwerer. Also ja.
Ganja und Hess ist wahrscheinlich eine, beziehungsweise erst 16 mm, oder? Also ist das eine Kopie?
Ich glaube, es gibt irgendwo noch, also 16 mm Kopie kann sein, aber wir haben keine vorführbare mehr gekriegt.
Ja, okay.
Es ist, glücklicherweise hat den Ganja und Hess, der läuft bei uns als Abschlussfilm dieses Jahr, beendet die Vampir-Retrospektive, also die Blutsauger-Retro. Der ist, der wurde vor ein paar Jahren mal sehr schön geremastert und in Deutschland ist der bei Rapid Eye, dem ich auch immer gerne Credit geben möchte, weil ich finde, dass die super Arbeit machen. Und genau, also die haben uns den gegeben und das ist das neue DCP von diesem 4K-Master. Ich weiß nicht, ob sie es selber gemacht haben, aber das ist ein sehr schönes Master.
Nice.
Genau. Aber wir zeigen von Kopie, also das Festival, ich kann es ja mal kurz zu etwas einleiten. Das Festival ist vom 18. bis zum 20. September. Und wir starten am Freitag mit Hokum, also im Wettbewerb zeigen wir, wir haben 2 Sektionen, also die Wettbewerb Premieren sozusagen und die Retrospektive. Und wir zeigen für alle neuen Filme, die in dem Wettbewerb laufen, zeigen wir auch einen Kurzfilm als Vorfilm. Und die Retrospektive startet mit dem schönen Film Das Lustschloss der grausamen Vampire. Manche kennen ihn auch unter Das Lustschloss der grausamen Frauen oder Der nackte Vampir. Da gibt es verschiedene Verleihtitel. Und der läuft von 35 mm. Das ist eine Kopie aus der Filmwerkstatt in München. Aus dem Werkstattkino, Entschuldigung, ich werde es nicht durcheinander bringen, aus dem Werkstattkino in München. Und ja, die sind immer so ein bisschen verlebt und finde ich, haben ziemlich viel Flair. Also da muss man auch aufpassen, dass sie nicht reißen und so, aber die machen halt nochmal so richtig Bahnhofskino. Genau. Und das Schöne ist, dass wir dieses Jahr nicht nur im kommunalen Kino sind, also das kommunale Kino bleibt der sozusagen Motor hinter der ganzen Geschichte, aber wir haben noch ein zweites Kino dazu gewonnen. Und zwar in Hannover gibt es noch das Kino im Sprengel. Das ist ein selbstverwaltetes Kino. Das ist nicht im altehrwürdigen so Kulturdistrikt, wo das Koki ist, sondern das ist in einer etwas cooleren Nachbarschaft so und da gibt's, glaube ich, hoffentlich ein bisschen mehr Laufpublikum. Genau.
Das Kino also sind die entfernt? Also kann man trotzdem gut hin und her?
5 Minuten mit der U-Bahn.
Okay.
Easy. Genau. Ja, voll okay. Und die, warum ich das auch nochmal erwähne, ist, dass die beiden Kinos noch eine 35 mm Projektion haben, was ich halt immer einfach toll finde.
Ja.
Genau. Nice.
Ja, wie kamen wir zu dem zweiten Kino? Also das erste hat sich ja durch die Connection ganze Zeit ergeben. Wie war es beim zweiten? Wie kamt ihr an das Sprengel?
Ja, das war total schön, weil ich hatte einen Stammkunden beim Breuern. Das war Jonas Helmerich. Der war auch immer schon in meiner Late-Night-Reihe. Meine Late-Night-Reihe hieß Linus DePaulis Late-Night-Café und ich habe mich immer mit einer kleinen Espresso-Maschine vors Kino gesetzt und jedem, der kam erstmal, weil das lief erst um 10 oder 10:30 waren die Screenings und habe ich immer erstmal so eine Runde Espresso an alle
Besucher
verteilt, damit sie durchkommen. Nice. Und da war Jonas auch schon oft. Und der ist dann immer sehr brav zu dem Breuern-Festival gekommen und meinte dann am Ende des Festivals, letzte Edition, die ehrlich gesagt auch nicht die absolute Auslastung hatte, also wir waren auch da wieder so ein bisschen gedämpft und dann meinte Jonas danach, sag mal Linus, wollt ihr das nicht expandieren? Und dann meinte ich, ja, aber wir machen den Laden doch hier schon nicht so richtig voll, Jonas, wie meinst du das? Und da meinte er, naja, er glaubt, dass es ein Standortding ist, weil in Hannover gibt es halt dieses Viertel in der Nähe vom Bahnhof, da ist das Schauspiel Hannover, die Oper, da ist die Kumbalandsche Galerie, der Kultur- und der Kunstverein, der Literatur- und der Kunstverein, Entschuldigung. Und das ist in diesem Künstlerhaus halt auch alles mit drin.
Ja.
In der Gegend gibt es keine Kneipen, da wohnt eigentlich keiner und vorher ist eigentlich keine Studenten oder sowas.
Ja.
Und dann meint er, ja, also das Kino im Sprengel, also er und Linus Misera, das erste Mal, dass ich mit einem anderen Linus arbeite in meinem Leben, aber gibt es auch. Da machen die eine Reihe, die nennt sich Daria, eine monatliche auch so Genrefilmreihe mit fantastischem alten Zeug, also eine Retro-Reihe. Und er meinte, wir haben eigentlich immer ziemlich gutes Publikum und auch sehr viel Stammpublikum. Ich wette, wenn wir das Sprengel mit reinnehmen würden, dann würde das den Zuschauerkreis erweitern. Und die Wette habe ich angenommen. Also wir waren dann sozusagen, okay, let's do it. Das heißt, jetzt haben die Hannoveranerinnen und Hannoveraner die Chance, dass ich die Wette verliere. Was mich natürlich sehr freuen würde, indem sie viel kommen ins Sprengel und ins Koki.
Das heißt, es ist dieses Jahr zum ersten Mal in beiden, ne?
Richtig, genau. Also bisher war es eine reine Koki-Geschichte und dieses Jahr, weil das Sprengel übrigens auch die 35 mm abspielen kann, war das die Entscheidung, das auch dann zu machen für das Koki, weil erst hieß es beim Koki so ein bisschen, naja, warum muss das sein? Und dann meinten, ist es aber so, dass die tatsächlich gerade etwas Probleme haben mit Vorführungen, 35 mm Vorführungen, weil es gibt nicht mehr viele Vorführer. Und ein Vorführer, der beim Koki arbeitet, fällt länger aus. Und da meinten sie, na ja, gut, wenn die 35 mm vorführen können, dann ist es natürlich eine gute Idee, weil dann können wir an diesem Teil des Konzepts festhalten.
Ja, das ist auch echt leider wahrscheinlich so ein bisschen sterbende, ne? Sterbende Kunst, so sterbendes Handwerk, so ein bisschen, diese noch auch Filmvorführer.
Ja, es gibt ja zum Glück ein paar, so ein paar sehr treue Fans und ein paar sehr treue Kinos, wie das Arsenal in Berlin oder das Filmmuseum in Frankfurt, die schon immer noch sehr, sehr, sehr viel Kopien zeigen. Und wenn man mal so eine Kopie gesehen hat, ich habe meine Kopie aus dem Schweizer Filmarchiv von Suspiria, sondern der andere Argento-Film mit Jennifer Connelly.
Phenomena?
Ja, genau, natürlich. Ja. Ist alles sehr ähnlich vom Titel. Phenomena lief mal in einer fantastischen Kopie vom Schweizer Filmarchiv im Frankfurter Filmmuseum. Und als ich das gesehen habe, da dachte ich, es muss Film sein. Also dieser ganze Kram, den Tarantino manchmal quatscht, was ja auch so eine leicht esoterische Note hat fast schon, also so dieses, wir gucken eigentlich gar keine Filme mehr, hat er, glaube ich, mal gesagt. Weil eigentlich, um zu behaupten, man guckt einen Film, muss man einen Film, der auf Film gedreht wurde, von einer Filmkopie gucken. Und eine etwas interessantere, noch esoterische These, die da, finde ich, ist von Amos Vogel, der hat mal der hat dieses Buch Kino als subversive Kunstform geschrieben, und der hat halt gesagt, naja, bei der Projektion von Filmen guckst du ja de facto eigentlich einen Großteil der Zeit auf eine schwarze Leinwand, weil ja der Filmstreifen weitergeleitet werden muss. Und in der Zeit sehen wir ja eigentlich nichts. Das heißt, es wäre theoretisch möglich, einen Film zu drehen, der im Kino spielt, und ihn so zu belichten, dass da die ganze Zeit ein Publikum vor einer leeren Leinwand sitzt. warum ist das interessant? Naja, das Gehirn baut den Film halt zusammen. Und das mochte ich total. Also dieses Ding ist, ja klar, das ist ein anderer Prozess, das Gehirn ist viel mehr involviert, es kriegt nicht 100 Halbbilder von irgendeinem Fernseher, der Motion Flow darstellen kann, geliefert, sondern nein, es kriegt 24 Bilder und zwischendurch auch noch schwarz zugeliefert und setzt den Film dann erst selber zusammen. Und wenn es ein oder zwei Zuschauer jedes Jahr gibt, die so dieses Aha-Erlebnis haben in einem Screening auf meinem Festival, dann bin ich schon total happy, weil für mich ist das immer noch spürbar.
Nice, ja.
Also ein bisschen Esoterik gehört auch dazu. Also das ist ja wirklich diese Film-Esoterik, also so eine gewisse, sonst wären wir auch alle keine Liebhaber. Und wenn wir nicht irgendwo hinrennen würden, wenn es wieder heißt 70mm Vorführung und keine Ahnung, und es macht ja schon irgendwie was mit einem.
Ja,
und wir bilden uns ja alle gerne ein, dass man es auch richtig sieht.
Ja, es ist so eine Mischung aus Esoterik und auch so ein Elite-Denken. So. Also dieses, ich verstehe Tarantino schon, wenn er meint, Film ist nur Film, wenn man Film auf Film sieht im Kino. Ja. Aber als ob wir nicht angefangen hätten, alle auf unseren schrottigen Fernseher in den 80ern Krieg der Sterne zu gucken oder so. Und das war auch geil. Also es ist alles... Ich bin auch dafür, so viel wie möglich im Kino zu gucken, aber noch mehr bin ich ja dafür, überhaupt zu gucken. Ja, und klar. Wie genau ist erstmal sekundär. Hauptsache, es wird geguckt.
Nein, ich gebe dir recht, Tino, natürlich ist das auch ein etwas abgehobener Blick. Also ja. es gibt wiederum auch, finde ich, eine interessante Praxis, in Kinos VHS-Tapes zu zeigen. Und das hat auch was. Also ich finde es immer total witzig, wenn du irgendwas siehst, was von einem Format ist, was du nicht jeden Tag siehst und was nicht so glatt ist wie ein DCP, was das mit dir macht. Also auch einfach dieses, dass es ja irgendwas wieder erinnert.
Ja, oder jetzt auch dieser Tri-Leaf, der jetzt ins Kino kam, der hat mit einem Sony Ericsson-Handy einfach gefilmt, um das auch mal so aufzubrechen. Das sind zwar natürlich immer so Ausnahmen von der Regel, aber ich finde das schon wichtig, dass du halt immer auch mal, wie du schon sagst, so diese Normen und Konventionen aufbrichst, um halt zu zeigen, wie es auch anders sein könnte. Ja, das finde ich
total
interessant. Ja. Natürlich diesem Elite Ding kann ich mich ja auch nicht. Also ich sag ja auch, wenn ein Film im IMAX läuft, muss er halt auch im IMAX geguckt werden. Aber noch lieber ist, wenn die Leute ihn gar nicht gucken, dann sollen sie ihn halt auf dem Handy gucken. Dann ist es
ja. Also ja, habt ihr die Odyssee im IMAX gesehen?
Ja, auf dem Handy. Nee, habe ich nicht. Gibt's, weil es in Hamburg ja kein richtiges IMAX gibt, in dem Sinne. Oder wir haben ja nur so.
Ja, gut, Berlin eine, auch nicht.
Das,
aber
also halt. wir haben nur das eine UCI hier in Hamburg, das wirklich IMAX hat, sonst gibt's ja gar keins.
LIMAX,
Deswegen, nee, ich hab's im Savoy halt auf der 70mm gesehen.
Zumindest. Aber das heißt in Scope dann auch. Mhm. Weil da ärgere ich mich die ganze Zeit. Ich frage mich halt, habe ich den Film überhaupt gesehen? Hier wieder die sozusagen elitäre Perspektive. Mhm. Weil wo du meinst, es gibt halt ein IMAX-Format, was offensichtlich mehr Bildinhalt hat. Mhm. Dann denke ich immer sofort, ist das Bild, was der Kameramann eigentlich zeigen wollte? Fragezeichen. Und ist dieses Scope-Ding eine gekaschte Variante davon? Weil so kam es mir dann plötzlich vor. Und ich habe mir ja schon alle Mühe gegeben. In Berlin lief er ja von 70mm im Zoopalast und sah auch toll aus. Aber ist das jetzt wirklich der Film? Also
Ja, das ist also so auf so einer Theorieebene ist das super spannend, wie viel man überhaupt sieht oder auch wenn man irgendwie hat man The Devils überhaupt gesehen, wenn man nicht in 4K gesehen hat. Also das ist ja auch so, oder wie viel sieht man da mehr und wenn warum braucht man 4K Remasters, wenn man den Film doch schon anders auch gesehen hat? Also wie viel und ist dann fand. Ja, genau, also wie viel ist notwendig? Das ist auch, also muss ich auch oft drüber nachdenken, weil ich mir dann auch teilweise denke, auch dann irgendwie Sound ist ja auch häufig unterschätzt. Wie gut muss der Sound sein? Also ist ein Horrorfilm, der nicht irgendwie in Atmos abgemischt ist oder der in Atmos existiert. Man guckt ihn aber zu Hause mit Stereo. Hat man dann den Horror überhaupt wirklich mitbekommen?
Naja.
Kann man den Film dann überhaupt bewerten, wenn die ganzen akustischen Effekte oder die ganze akustische Atmosphäre sich nicht aufbauen? Die Leute dann sagen, er war ja stinklangweilig. Und im Kino hat man aber gedacht, oh, da knarrt's überall. Ich fand's schon atmosphärisch. Das merke ich halt oft bei Filmen, auch doofes Beispiel, aber dieser Malasana 32, der auch irgendwie während Covid ins Kino kam, so ein spanischer Horrorfilm, auch nicht der Rede wert, aber der hat ein so effektives, gutes Sounddesign, dass es richtig gruselig im Kino war. Und dann habe ich den so mit meiner Familie zu Hause am Weihnachten geguckt, habe mich geschämt, warum ich so einen Film ausgesucht habe. weil halt nichts abgeht, aber im Kino die ganze Zeit am Knacksen, Knarzen, da ist irgendwie eine Tür, da knirschen ein Schaukelstuhl. Und generell kommen wir auch, glaube ich, relativ weit vom Thema ab, merke ich.
Aber es ist auch ein schönes Thema, finde ich.
Ja, und ich meine, es zählt ja trotzdem alles darauf ein, letztendlich darum, Filme im Kino zeigen, was ja uns oft vor allem auch Kuratierung und Programmierung bringt, was bei dir ja auch wichtig ist. Deswegen, wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall auch dabei, Filme sollten gesehen werden, einfach generell erstmal. Und da auch das macht ja ein Filmfestival. So, ihr bringt Leuten ja die Möglichkeit, überhaupt auch Filme zu sehen, vor allem jetzt eben auch Filme jetzt hier, wie ihr im Programm habt, die A, entweder jetzt wirklich brandneu sind, wie in Hokum, der noch keinen normalen Deutschland-Release bisher hat, den bringt ihr den Leuten zum Beispiel näher. Aber ihr zeigt ja auch ein paar Classics, die Leute vielleicht überhaupt noch nie was von gehört haben, weil sie dann doch echt speziell sind, wie so ein Marabito oder so. Genau. ihr seid natürlich jetzt auch ein Festival, ihr hängt, du hast eben schon viele Festivals genannt, wo du gearbeitet hast, vielleicht aber eben selber auch schon zu Gast warst und ihr hängt jetzt mit dem September-Termin ja so zwischen diversen Festivals, so ihr hängt noch vor Sieges, ihr hängt mittendrin im Fantasy-Filmfest, ihr hängt vor dem Slash. Wie programmiert ihr denn und was ist bei euch dieses Jahr so ein bisschen der Fokus auf? Willst du da mal ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Ich muss trotzdem noch, tut mir leid, dass ich uns vom Kurs abhalte, aber die Bälle, die jetzt in der Luft sind, nehme ich natürlich gerne an. nur ich muss natürlich noch kurz sagen, Tino, mit der Frage, was ist die perfekte Art, den Film zu sehen? Ich habe den Exorzisten in einem Kino von einer sehr schlechten Kopie gesehen und ich glaube, das Kino hatte, glaube ich, wirklich nur eine Mono-Abhörer. Es war ein sehr altes Kino mit einem Klavier vorne drin und das war das gruseligste Screening, was ich je gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also die
das
meisten...
Das glaube ich dir aufs Wort.
Ja, die meisten von unseren Lieblingsfilmen haben wir doch auf irgendwelchen 21 Zoll großen Röhrenfernsehern gesehen. Also je nachdem natürlich, wie alt man ist. Aber ja, ich habe Picknick am Valentinstag auf unserem kaputten Fernseher gesehen, der manchmal so das Bild ausgefallen ist. Ich glaube, das hat auch noch mehr dazu beigetragen, aber gehört auch zu einem der intensivsten Erlebnisse meiner Kindheitstage, weil ich habe den irgendwie mit 9 gesehen. Gar nicht begriffen natürlich, aber ich weiß nur, dass mich das ganz intensiv berührt hat. Und das zählt ja viel mehr als so eine perfekte technische Umsetzung. Also was jeder in guter das Film kann in jeder Form was mit einem machen.
Genau. Also ich glaube, es ist wirklich, also dann ist vielleicht der andere Film, den du erwähnt hast, den ich nicht gesehen habe, mit dem fantastischen Sounddesign. Der, würde ich dann sagen, lehnt sich dann zu stark auf diesen einen Aspekt wahrscheinlich.
Ja, ist halt eine Tech-Demo eigentlich. Also es ist ja oft so, dass man denkt, oder auch bei vielen Splatter-Filmen, wo man so denkt, ja, gutes Showreel für die Visual Effects Leute und so, aber ist das ein Film gewesen? Ich weiß nicht. Das ist ja dann halt auch so, also das Gesamtpaket ist ja dann deswegen
wir wissen
halt,
wissen ja auch alle, was gerade bei Splatter und Gore Filmen aus den 80ern und Co. Wenn wir die heute nämlich dann mal neu abgetastet sehen, wie da schnell mal der Zauber entschwindet, weil sie auf der abgewetzten VHS halt doch beeindruckender waren, weil man die Effekte nicht so clear gesehen hat.
Das ist vollkommen 100%. Ich stimme zu. Ja, wir ermöglichen auf jeden Fall beim Breuhahn nochmal das alte Feeling, das geile Knistern von, so die Kabinen, die wir zeigen, sind auf jeden Fall gut durch. Und ich finde auch die restaurierten Fassungen, die wir zeigen, sind eher, sagen wir mal, liebevoll restauriert in die Richtung davon, auch das Grain zu erhalten, als dass man jetzt versucht, die Dinger aussehen zu lassen wie neue Filme, was ich immer die schlimmste Art finde, wie man einen Film restaurieren kann. Jetzt alles glatt gebügelt und auf 4K hochbehauptet und so weiter. Also Budgereit hat man, finde ich, ganz schlau gesagt über das Necromantic Master, als es irgendwie da 2K oder 4K abgetastet wurde von Arrow, glaube ich. Mhm. Ihr werdet jetzt einfach viel mehr Dreck noch sehen. Ja, er hat recht. Also ich meine, das sah auch fantastisch aus. Das war sehr schön viel Dreck, aber es war halt nicht besseres, klareres Bild.
Ja.
Also,
nein, entschuldige, Tito, sag ruhig.
Also ich muss immer dran denken, dass er auch immer so, dass ja immer Pornoindustrie hat ja immer diese ganze technische Entwicklung weiter vorangetrieben, aber bei 4K war Porno dann ganz vorsichtig, weil dann siehst du halt die ganzen Rasierpickel im Intimbereich und die Zellulite-Streifen und alles. Und da war dann auch bei Porno so, nee. Und
8K
wenn so
machen wir nicht.
Ja, 8K machen wir nicht, 4K auch nicht oder so zaghaft. Und da hat man dann auch so gemerkt, okay, diese technische Weiterentwicklung hat dann auch irgendwelche Grenzen, wenn das Material es halt nicht hergibt.
Das Material in dem Fall die Haut.
Das
Menschenmaterial.
Das Menschenmaterial, ja.
Oh Gott, okay. Wir driften ab.
Aber das sind, glaube ich, auch genau die Themen, warum wir, denke ich mal, auch alle so gleichzeitig mit Freude, Ehrfurcht, aber auch zum Beispiel Angst auf so ein kommendes Remaster von einem Braindead gucken. Weil nicht, dass das nachher alles versaut, weißt du? So, man denkt ja so, okay, der Film funktioniert, aber wenn das jetzt wirklich alles so hochgerendert ist und vor allem natürlich dann mit diesen Methoden, die Cameron-Methoden, ne, wo das Bild nachher so glatt gebügelt ist, wovon du gerade sprichst, dass da kein Knistern mehr ist, kein Bildrauschen und alles weg ist, das brauchen wir ja auch nicht. So.
Das
ist
schon schade.
Wir wollen ja trotzdem so den Charme behalten.
Ja. Also dadurch, dass Jackson es selbst betreut, ist es wahrscheinlich relativ safe. Andererseits hat er aber auch diese High-Frame-Rate-Dinger gemacht. Und falls wir dann die 60-Hertz-Variante von Braindead bekommen.
Er hat halt diesen Shauna Grow Old und so. Und er ist ja schon Fan von so auf Bild aufbessern und so. Ja. Deswegen, ich will mal gucken.
Warten wir ab.
Für Siege ist auch so komisch angekündigt, dass sie eine Early Version von der Restaurierung zeigen. Was ist eine Early Version?
Wirklich jetzt ganz off-topic. Wir kommen wirklich, liebe Zuhörer, zurück. Aber es passt gerade so gut. Du hattest vollkommen recht. Ja? Du hast wirklich recht. Ich hab's schon erfahren. Du hast doch letztens bei uns im WhatsApp gescherzt, als wir über Branded in Sieges geschrieben haben. Ja. Pass auf, wird hier 380p. Mhm. Ist es.
Echt jetzt?
Was? Ja. Die ist nicht mal so 50% fertig.
Ach. Wow. Und die zeigen sie dann so ein Work, also auch hat auch irgendwie.
Es ist eigentlich eine Art Workprint, es ist so ein, so wird's mal werden, aber noch nicht richtig fertig.
Oh, krass.
Okay, spannend, also aber ja.
Na gut, wir dürfen gespannt sein. Wir zeigen ganze Filme und.
Okay, galant wieder zurückgelenkt.
Du hast gefragt, wie wir die Filme, also wie kommen wir auf unser Programm, wenn ich das so ungefähr sagen
darf. Genau, also was kommt als Programm und was ist so dieses Jahr bei euch so vor allem im Fokus?
Ja, also wir hatten uns überlegt, dass wir dieses Jahr die Blutsauger-Retrospektive so ein bisschen als das, stilgebende Element machen. Deswegen, wir zeigen 6 auch. Finde ich relativ überschaubare Menge, aber das Festival ist jetzt mittlerweile nur noch 3 Tage lang von den 10 Tagen. dafür haben wir uns dann überlegt, dass wir im Anschluss an das Festival eine monatliche Double-Feature-Reihe machen, die das Festival-Prinzip behält. Das
heißt,
nämlich, dass man immer einen alten, einen neuen, einen kurzen als Package zeigt. Dadurch hat man immer so ein Mini-Festival-Erlebnis mit ein bisschen Kontextualisierung. Mhm. Und so Filme, die sich küssen, war die Idee. Also das heißt, wenn wir dann einen japanischen J-Horror-Film zeigen wollen, dann würden wir einen neuen J-Horror, einen alten J-Horror und einen Kurzfilm, der sich zumindest stilistisch oder dadurch, dass er aus Japan kommt oder sowas, auch noch ein bisschen mit anpasst. Mhm. Aber dass man so kleine Pakete bastelt, dass die Leute irgendwie so, und die können natürlich auch so ein bisschen der Zusammenhang kann natürlich auch so ein bisschen lustiger sein, also was weiß ich, ein Tierhorrorfilm oder ich hatte eine Idee mit einem Spinnenhorrorfilm gegen einen Skorpionhorrorfilm oder sowas. Mhm. Das ist mal gucken, welches ist der bessere Killer. Da müsste man noch einen Kurzfilm dazu finden. Und daraus haben wir uns halt so einen kleinen Spaß gemacht, dass wir einmal im Monat das noch machen wollen, um den Gap zwischen den Festivals ein bisschen zu verkürzen.
Ja, gute Idee, ja.
Und das Vampir Blutsauger-Retro, da wollten wir halt Filme zeigen, die nicht dauernd laufen, sondern dass du das Gefühl hast, okay, es ist eine Retro mit Filmen, die du also zumindest auch in Hannover jetzt nicht jede Woche sehen kannst oder die vielleicht auch länger nicht gelaufen sind oder die gerade keinen Verleih haben oder keinen Blu-ray-Release und so. Und da sind wir halt so ein bisschen durch die Archive gestöbert und haben da diese Reihe als erstes zusammengestellt. Und parallel dazu habe ich, eigentlich vor allem Festivals besucht. Ich habe auch Märkte besucht, aber ich habe dieses Jahr verstärkt gemerkt, eigentlich ist das, die Märkte sind so ein wilder Westen. Also wenn du auch in Cannes auf dem Marché du Film oder beim EFM in Berlin rumlungerst, wow, das ist krass. Also ist wirklich Markt, der Begriff Markt und wirklich im Sinne von Marktplatz-Feeling taucht auch irgendwann auf, weil da werden wirklich Sachen angeboten, die ich nicht kommen sehen habe. Aber meistens auch einfach, wo man sich fragt, wer kommt auf die Idee, dass es dafür einen Markt gibt, für diese Sachen, also teilweise unterirdisch. Ich glaube, was wenn du ein mittleres Genre-Festival dieser Größenordnung, die wir da jetzt haben, mit ein oder zwei Leinwänden und zwei überschaubaren Reihen programmieren wolltest, sind andere Genre-Festivals die besseren Entdeckungsmöglichkeiten als die Märkte, weil Märkte so teuer sind. Und ich habe das jetzt 2 Jahre gemacht, bin rumgelaufen und habe Berlin und Cannes gemacht und sehr viel Geld dafür weggeschmissen, was ich vielleicht hätte sparen können. Aber es war trotzdem auch spannend. Ich wollte das gerne mal lernen und kapieren, wie dieser ganze Kram funktioniert.
Ja.
Und am Ende habe ich jetzt von diesen Märkten immer nur so 2 Filmchen mitgebracht und den Rest des Programms habe ich dann doch eher auf Genre-Festivals entdeckt, also in Wien beim Slash oder in Straßburg oder einfach, weil ich deren Programme studiert habe und mir dann Screener angefragt habe, was läuft in der Châtel, was läuft in Sieges, was läuft in Amsterdam beim Imagine und so. Und dann sieht man ja auch, welche sind die Erfolge und welche sind laufen einmal und vielleicht, weil, keine Ahnung, weil es einen lokalen Effekt gibt und dann laufen sie nie wieder und so. Und darüber habe ich jetzt angefangen, meine Watchlist ein bisschen zu optimieren und gemerkt, okay, es lässt sich tatsächlich relativ effizient sichten, wenn du weißt, okay, das ist ungefähr mein Profil und das ist mein Anspruch. Und da tatsächlich, witzigerweise, mein Anspruch vor allem ist, ich möchte selber gerne auf dieses Festival gehen. Ich will das Programm sehen und sagen, super, das ist ja so, als ob irgendjemand die interessantesten Filme des letzten halben Jahres aus dem Festival-Circus oder vielleicht auch darüber hinaus zusammengesammelt hat und ein paar Sachen, von denen ich noch gar nichts gehört habe. So, das ist eine Kommunikation zwischen dem Publikum und mir oder beziehungsweise jetzt unserem Team aus Linus Misera, Jonas Helmrichs und mir, gibt, dass die Leute merken, ah, cool, das ist, die zeigen uns eigentlich ihre Favorites der Saison.
Mhm.
Genau.
Ich meine, das, was natürlich dankbar ist, wenn du auch auf anderen Festivals schon mal guckst, so ein bisschen vorher. Du kriegst ja mit, genau, was gut ankam. Das heißt, du brauchst nicht so das blinde Raten wie auf dem Markt, ne? Einfach mal reinstochern und hoffen, es funktioniert. Und du hast schon vielleicht die 1 oder 2 Stimmen ja auch schon gehört, was ja immer ganz gut funktionieren kann. Wenn ihr jetzt so ein Thema dieses Jahr habt, jetzt wie dieses Vampir-Thema, kommt das, also was entsteht zuerst? Das Thema, dann geht ihr auf die Suche oder wächst das Thema auch so ein bisschen mit dem, was einfach da ist?
Das war letztes Jahr so und dieses Jahr war es so, dass wir das Thema erst gesetzt haben, weil ich einfach Lust auf Vampire hatte. Okay, jetzt muss es mal Vampire sein. Wir hatten letztes Jahr eine deutsche Genrefilm-Retrospektive, was ein sehr großes Feld ist und wir haben auch noch mehr Filme gezeigt, also doppelt so viele sogar, 12 deutsche Nachkriegs-Genrefilme aus verschiedenen Jahrzehnten. Ich hatte Carte Blanche und ich habe halt wirklich von Der Tiger von Eschnapur und irgendwelchen, sogar noch davor fällt mir gerade an, ich hatte auch einen aus der Vorkriegszeit, aber ich habe sehr viel verschiedenes deutsches, irgendwie genre-relevantes Zeug zusammengesammelt. Ein bisschen nicht so mit der Idee, okay, man zeigt die Sachen, die eh schon jeder kennt, sondern als ob ich so eine alternative deutsche Nachkriegsgenre-Geschichte schreiben wollte. Mhm. Also stellt euch vor, das wäre der allgemein akzeptierte Kanon, der halt irgendwie nicht über die Ehe der Maria Braun, sondern halt eher über die Einsamkeit der Wölfe geht. Und und dann halt, was weiß ich, der Fritz-Lang-Film ist halt nicht Metropolis, sondern Der Tiger von Eschnapur, das ist kein Horrorfilm oder kein Actionfilm oder sowas, aber es ist ein Film, der trotzdem gewisse Phantasmen aufmacht, finde ich. Und der unglaublich bunt und juicy ist und der so ein bisschen daran erinnert hat, was in dem deutschen Nachkriegskino möglich war, noch an so bunten Genre-Kino letztendlich, weil das ist ein Abenteuerfilm für mich. Das gibt's heute nicht mehr aus Deutschland. Und deswegen, was wäre möglich gewesen, wenn wir unsere Ausflüchte in verschiedene Genres weiter vertieft hätten und nicht alle Ideen, die es im deutschen Nachkriegskino gab, sofort wieder das Kind mit der Wanne ausgekippt hätten, nachdem das Oberhausener Manifest geschrieben war und plötzlich alles verpönt war, was irgendwie bunt, was irgendwie aufregend, was irgendwie Fantasiekino war und alles musste politisch und naturalistisch sein. Genau, und da habe ich halt so ein bisschen geguckt, was gab's? Und was gab es nach dem Oberhausener Manifest und was war noch sozusagen interessant? Wo sind die Ausläufer? Ich glaube, der letzte Film, also so zeitlich den wir gezeigt haben, war aus den 90ern. Oh Gott, shit, komme ich gerade in Schlingern, weil wir hatten eine sehr lange Watchlist. Ja, doch, stimmt, genau. Es war nämlich das Deutsche Kettensägen-Massaker. Ja, und so ein bisschen auch, als ob der so eine Art von Film beerdigt, die es danach nicht mehr so richtig gab. Und da war dieses Konzept, okay, wir möchten dieses deutsche Ding, weil der hat das Koki gesagt, deutsche Filme laufen am besten. Also es war wirklich so ein bisschen das einfache Ding. Okay, wir können auch, wenn wir deutsche Filme zeigen, sind es immer die deutschen Fassungen. Und die Leute kommen tendenziell gerne in deutsche Filme. Und der Tenderness of Wolf, also heißt es die Einsamkeit der Wölfe, die Traurigkeit der Wölfe? Ich komme durcheinander.
Die Company of Wolves heißt, glaube ich.
Tenderness of Wolf.
Ja.
Der von fast von
Dings. Uli Lommel-Film.
Genau.
Ich glaube, da war die Einsamkeit.
Die Zärtlichkeit der Wölfe.
Die Zärtlichkeit der Wölfe, genau.
Stimmt, ich verwechsel ihn immer mit Company of Wolves, obwohl er gar nichts damit zu tun hat.
Die Zärtlichkeit der Wölfe, genau. Ja. Die Zärtlichkeit der Wölfe ist zudem natürlich auch noch an dem hannoveranischen Hamann-Killer angelehnt und deswegen war das natürlich auch nochmal so ein Local-Ding.
Passt.
Mhm. Und das war, fand ich, relativ schwer, aber auch interessant, weil ich hatte fast nichts davon gesehen vorher und habe mir jetzt einfach dann alles fürs Festival angeguckt. Und dieses Jahr war es ein bisschen mehr so, okay, welche Vampirfilme habe ich noch nie gesehen, worauf ich mal Lust, mal so ein bisschen reinzugehen und das tiefer zu machen. Und ich glaube, beides ist möglich und aus beidem kannst du eine sehr gute Reihe machen.
Mhm.
Mehr Spaß macht natürlich, du suchst dir ein Thema aus, auf das du eh Bock hast und legst dann los. Aber Du kannst in alle möglichen Richtungen lossichten und irgendwie findest du eigentlich fast immer spannende Filme, was ja auch so toll ist.
Hm.
Also der Schatz ist so groß, dass du ihn eigentlich nie heben kannst.
Hm. Ja, das glaube ich. Sollte ich?
Wie seid ihr denn dieses Jahr an diesen Buffett Infinity reingekommen? Weil das ist die Deutschland-Premiere dann eigentlich, oder?
Oh, das ist sogar möglich. Ich sage aber nur Niedersachsen-Premiere, aber ich glaube, du hast vielleicht so recht.
Also ich wüsste nicht, wo er sonst gelaufen sein sollte.
Ja,
und er hat ja zumindest so einen gewissen Hype, also wo ich mir so vorstelle als Laie, dass die Rechteinhaber sich dann auch so denken, ah cool, dass ihn irgendjemand haben will, aber so ein Gänsefüßchen, schade, dass es nicht die Berlinale ist, so sinngemäß. Also ihr müsst ja auch überzeugen, dass sie quasi, weil sie können ja nur eine Premiere haben, dass das bei euch läuft, oder ist das ein Glückstreffer? Müsst ihr da viel rumbaggern? Wie läuft also, das?
In dem Fall war es tatsächlich ein Glückstreffer, den ich, glaube ich, jetzt gerade erst realisiere. Der lief letztes Jahr sehr viel. Und ich glaube, dass dadurch, dass er dann halt die wichtigen Premieren, US-Premiere, internationale Premiere, Europa-Premiere, was weiß ich, dass die dann irgendwann alle weg waren. Ich glaube, dass dann irgendwann spielt es auch nicht mehr so eine große Rolle, wenn es halt schon durch ist. Deswegen hatten wir auch immer wieder Deutschland-Premieren beim Boyhahn, weil die Filme haben jetzt auf die Deutschland-Premiere konkret gar nicht mehr so einen großen Wert gelegt, weil wenn Berlin, München durch sind, dann irgendwann wird's, oder Oldenburg vielleicht noch, kann man noch eine Menge Credibility geben. Das ist auch gerade für amerikanische Filme ein tolles Festival, finde ich. Aber das heißt, da war dann irgendwann, glaube ich, auch so ein bisschen nicht mehr die Frage, für welches Festival sparen wir uns denn jetzt hier auf, sondern zeigt das noch irgendein Festival, bevor wir es dann auf DVD oder auf Blu-ray oder so rausbringen. Ja. Und bei Buffett Infinity, ja, also es ist wirklich witzig. Ich hätte eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke.
Ich revidiere, wir müssen kurz revidieren. Ich habe es kurz gefact-checkt. Wir wollen ja
keine Quatsch
erzählen. Das Hardline hatte den dieses Jahr.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Das wäre doch was für Regensburg.
Die Hardline-Kollegen hatten den dieses Jahr.
Genau, das passt auch total gut, finde ich. Und ich bin auch froh, dass sie den gezeigt haben, weil nächstes Jahr ist er wahrscheinlich dann auf Blu-ray raus oder irgendwo im VOD und dann wäre es für die zu spät. Deswegen, nee, das ist toll, was sie den gezeigt haben. Und da habe ich auch, also ich spiele gerne auch nach. Eigentlich habe ich so ein bisschen dieses Dogma, dass wir keinen Fantasy-Film bis nachspielen, weil es so nah an uns dran ist und weil es natürlich auch das große Festival ist oder das große Filmfest ist, bei dem, sozusagen über den Laufsteg läuft, was Rang und Namen hat. Und natürlich ärgere ich mich immer ein bisschen, wenn da ein Film läuft, den ich auch gerne gehabt hätte. Aber wir versuchen, so wenig wie möglich nachzuspielen. Vielleicht manchmal, wir haben ein oder zwei Filme nachgespielt, wenn ich das Gefühl hatte, die sind da untergegangen. Die liefen irgendwie in den White Nights morgens oder sonst was und die sind eigentlich ganz toll. Und dann würde ich sowas auch machen, aber also jetzt eine Woche später, Hokum ist jetzt eine Ausnahme, den hatten wir sehr früh entdeckt und dann hat Fantasy Filmfestszene erst nach uns angefragt, aber sie haben natürlich den Vorrang und dann war ich happy, dass wir uns dann mit denen einigen konnten. Aber mit Buffett Infinity oder mit den anderen deutschen Premieren, also das ist ja dann keine deutsche Premiere mehr, nur noch eine Niedersachsen-Premiere. Das war in dem Fall so, dass der letztes Jahr ich den Produzenten beim Slash kennengelernt habe und den Film dann da auch gesehen habe. Und deswegen wusste ich, okay, wenn der jetzt nicht schon auf DVD raus ist, was so ein bisschen das Letzte ist, wo ich noch zurückschrecken würde, den Film nochmal ins Kino zu bringen. Wobei selbst dann, wenn er geil ist und noch nicht so richtig lief, finde ich, was soll's. Aber dann würde ich ihn super gerne zeigen und habe es da schon so ein bisschen eingetütet. Genau.
Ist auch cool, ja.
Wenn du viel unterwegs bist und viele Leute triffst, dann kannst du auch persönlichere Kontakte herstellen. Also wir zeigen zum Beispiel auch diesen Fuck-Toys, der lief zwar auch schon in Oldenburg letztes Jahr, aber der lief ansonsten in Deutschland überraschend wenig, fand ich.
Hab ich auch gar nicht gesehen,
Ja, da bin ich nämlich auch verwundert im positiven Sinne, dass ihr den im Programm habt, weil es ja schon ein großer Titel, beziehungsweise viel Hype da, also nicht mal Vorschusslorbeeren, er hat sich ja schon quasi bewährt, dass es ein guter Film ist. Und was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass ihr nicht so Sachen nachspielt vom Fantasy-Filmfest, wirkt auch so ein bisschen so, als ob ihr jetzt auch die Filme zeigt, wo das Fantasy-Filmfest, mir fällt jetzt keine wirklich gute Bezeichnung, aber ein bisschen so zu mutlos oder zu wenig experimentierfreudig ist. Weil ich glaube, sowas wie Buffett Infinity ist halt zu krass, zu fordernd eigentlich. Auch wenn es im Filmfest geht, halt sowas wie Buddy, das ist ja auch schon relativ challenging in der Form, aber Buffett Infinity macht ja quasi keine Gefangenen. Und Packtoys würde gut reinpassen, aber ich glaube, da ist das Publikum schwierig für zu finden, weil der ja im Vorfeld, der ist halt schwierig zu bewerben eigentlich.
Das stimmt. Es gibt ja dieses Final Girls Festival in Berlin. Ich weiß nicht, ob die das gespielt haben. Ich glaube, sie haben es nicht gespielt. Aber es würde auf jeden Fall super passen. Wenn sie es gespielt haben, dann wäre es perfektes Profil. Auf die wollte ich nochmal hinweisen, weil mit denen zusammen machen wir unsere Kurzfilmauswahl. Die sichten so viele tolle Kurzfilme und zeigen davon auch haufenweise. Und wir brauchen halt nur einen Bruchteil von den Filmen, die die immer so durchheizen. Und mit denen haben wir dann so überlegt, was sind eigentlich die besten Kurzfilme, die ihr so in den letzten Jahren gesehen habt. Und die haben uns da sehr geholfen bei der Vorauswahl sozusagen.
Ah ja, lief in Berlin beim Pornfilmfestival.
Ah, beim Pornfilmfestival, okay. Ja, also genau, es gibt diese Nischenfestivals wie das, wie das Final Girls oder die oder das Pornfilmfestival, die sowas zeigen. Aber ja, eigentlich wird das dem Film nicht gerecht, weil der Film heißt Factoids und klingt deswegen super schräg und abwegig. Ja. Und eigentlich ist es ein ziemlich cooler Indie einfach. Und ich bin froh, dass wir den haben. Auch da wieder, ich glaube, es war einfacher, weil ich viel unterwegs bin und ich habe die Regisseurin halt letztes Jahr auch schon beim Slash mal interviewt. Und dann war ich froh, dass ich ihre E-Mail-Adresse hatte, weil der Verleiher hat sich überhaupt nicht gemeldet. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, entschuldige, können wir deinen Film haben? Wir kennen uns noch vom letzten Jahr und jetzt haben wir ihn.
Ja, das ist halt super hilfreich. Und durch deine Arbeit ja auf den anderen Festivals hast du natürlich entsprechend auch Kontakte. Das ist halt immer super, ja.
Ja, und als Filmemacher habe ich ja auch schon Kontakte gemacht und denn viele Leute kennen mich noch als so Regisseur oder Produzent, das hilft auch, weil dann ist das nochmal so ein bisschen so ein anderes Gegenüber. Ja, also das ist toll. Ich finde es auch eigentlich total schön, das ist auch was in Hannover noch fehlt, weil das einfach budgetmäßig noch nicht drin ist. Ich finde es natürlich auch immer total schön, Leute zu Besuch zu haben, also Gäste. Das ist eigentlich das Tollste, wenn du den Leuten ein bisschen eine Stadt zeigen kannst und dein Festival zeigen kannst. Und du kannst denen wiederum eine Publikumserfahrung ermöglichen. Fantastisch. Also da ich auch selber so gerne mit meinen Sachen um die Welt gereist bin auf Festivals und die schönsten Erinnerungen damit verbinde, ja, wäre es für mich dann so voll der Traum, wenn das Festival das irgendwann mal leisten kann, so 2-3 Gäste pro Festival oder am besten natürlich den ganzen Wettbewerb einzuladen und dann auch so ein Festival-Jahrgang zu schaffen. Das wäre das Allerschönste. Ich war mal bei einem Festival in Südamerika, das hieß Fantaspor. Das ist in Porto Alegre.
Kenn ich vom Namen, ja.
Super Festival und vor allem deswegen, weil es so kompakt ist. Das läuft über einen sehr langen Zeitraum, aber es sind immer nur so viele Gäste da, dass man immer gegenseitig alle Filme gucken kann und zusammen viel Zeit verbringt. Also das Festival ist so, dass wenn du da bist, du bist immer so, die haben mindestens so 3-4 Nächte bist du da und dann sorgen sie dafür, dass alle Filmemacher gleichzeitig da sind, deren Filme gerade laufen und damit die immer was zum Quatschen haben und man wird dann so ein richtiger Jahrgang. Also The Class of 2026.
Das ist cool,
kennt sich,
ist
hat cool. Macht Party und geht essen und wird unterhalten und so. Und das, ja, du wirst halt irgendwann richtig verwandt, weil du kennst die anderen Filme, die kennen deine Filme, du redest über die Filme, alle sitzen im Publikum. Also du guckst das Publikum und du kennst die ersten paar Reihen, weil das sind die anderen Filmemacher. Und mit denen haben sich Freundschaften ergeben, obwohl das schon lange her ist, die ich heute immer noch pflege, weil, fantastisch. Filmemacher aus der ganzen Welt, Filmemacherinnen aus der ganzen Welt, die ähnlich ticken und bei so einem Festival eine Chance haben, Zeit zusammen zu verbringen, das ist wie Filmschule oder sowas. Echt cool.
Ja, das ist wirklich richtig nice. Das ist halt echt wie so, ja, keine Ahnung, Tino und ich kommen ja so ein bisschen aus der Games-Richtung, so aus der Gamescom oder so, sowas, wo man halt zusammenkommt, man weiß, man hat die gleichen Leute, man hat den gleichen Austausch gleichzeitig, aber man die Kontakte über die Grenzen dann hinaus der Branche und kann zusammenkommen und sich gegenseitig irgendwie supporten oder mal, ey, wir waren doch da zusammen, hast du mal das und das für mich und sowas, das hilft ja allen am Ende. Und sowas ist schon cool, das stimmt. Das hilft natürlich auch so einem Festival, finde ich, halt diese Atmosphäre zu pushen. Habt ihr denn so, außer der Filme, habt ihr so ein gewisses Rahmenprogramm noch, was ihr so ein bisschen rumstrickt? Oder ist dafür einfach noch der Scope noch nicht da bei euch?
Ja, das hoffe ich, dass das jetzt ein bisschen mehr losgeht, weil da sind meine Kompagnons, also Linus und Jonas, sehr hilfreich. Das sind halt Hannoveraner. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das ein bisschen, was gefehlt hat, weil die Thomsen sind auch Hannoveraner, wohnen da und schaffen da. Aber du hast gemerkt, die sind vielleicht einfach auch schon eher so ein bisschen gesetzter, also etwas älter auch einfach. Und Jonas und Linus sind ein bisschen jünger als ich. Und darüber bin ich super dankbar, weil die haben halt ganz anderen Zugang auch zur Stadt. Und da ist das Gefühl, in Richtung Rahmenprogramm oder auch einfach so, dass man so eine Atmosphäre um das Festival herum schafft durch eine Bar, die jetzt zum Beispiel, was weiß ich, nach dem Screening immer noch aufhat und wo wir bis morgens theoretisch rumsitzen und quatschen können. Das hatten wir bisher nicht so richtig, weil das war alles um dieses Cookie, was halt in diesem großen... Wo
ist, genau, ja.
Genau. Und das ist jetzt, also dieses Jahr hoffe ich, dass wir da als Hosts einfach auch mehr bieten können, weil die Atmosphäre in dem Sprengel ist, glaube ich, deutlich entspannter und nachbarschaftlicher und kieziger als jetzt in diesem Kultur-Kiez vom Koki. Mhm. Genau, das und Rahmenprogramm. Ich hätte mir das immer gewünscht. Ich habe auch immer Ideen, weil es gibt zum Beispiel in Hannover fantastischen Comic-Shop. Und den hätte ich so gerne mal gewonnen für irgendeine Anime-Manga-Geschichte. Da muss ich unbedingt noch ran. Aber ich habe leider so ein kleines bisschen die Erfahrung gemacht, die Hannoveraner sind schwer zu knacken. Ich sage das auch immer so ein bisschen gerne provokant. Also falls das Hannoveranerinnen hören, bitte überzeugt mich vom Gegenteil. Genau, ja, genau. Weil ich meine, ich bin Hamburger ursprünglich, gebürtig. Und sozusagen, klar, ich kenne das auch so ein bisschen, die nordische Reserviertheit. Ich hätte nicht gedacht, dass es in Hannover noch härter ist, wage ich mal zu behaupten. Weil es gibt die ganz Treuen. Und dann habe ich das Gefühl, es gibt den hart zu knackenden Kern, an dem muss ich auf jeden Fall noch ran. Ansonsten gibt es ein Rahmenprogramm, also was toll ist, ist, es gibt eine ganz fantastische Brauerei in Hannover, die Meschsee-Brauerei, also angelehnt an den Maschsee, und die machen uns ein Bier, ein Festivalbier, weil der Name Breuern kommt von einer hannoveranischen Bierbrauart, die ein bisschen wie das Düsseldorfer Altbier oder das Kölsch oder sowas, ne, eigentlich nur in Hannover gemacht wird. Und dieses Bräuernbier, das legen die von uns immer auf. Da gibt's nicht viel von. Es gibt nicht viele Brauereien, die das noch machen. Und wir kriegen so unsere eigene Charge. Das heißt dann halt das Bräuern Fantastik. Mhm. Und das kann man nur auf dem Festival trinken.
Ja, okay, das ist nice. Ja.
Kein Rahmenprogramm in dem Sinne, aber so ein Goodie.
Ja. Ja, es ist ein Anfang. Ja. Nee, aber sowas ist auch schon mal so eine nice Sache, die man halt super etablieren kann, finde ich. Und dann einfach als wiederkehrender Besucher, Besucherin, ne, wir treffen uns nächstes Jahr wieder auf einen
Bäuer. Ja. Fantastisch. Ich kann auch sagen, also wer es ganz toll macht und wer mein Vorbild ist, ich finde es auch mal wichtig, tolle Leute zu nennen, ist Volker Bellert vom Randfilm Festival in Kassel. Mhm. Und das Randfilm ist jetzt kein reines Genrefestival, aber sehr viel Genreliebe. Und sehr viel abwegig. Also das Abwegige ist so ein bisschen das Versprechen des Festivals. Also am Rand der Palette findet alles statt. Und Volker macht ein fantastisches Rahmenprogramm, finde ich. Also bei denen gibt's immer Performances und irgendwelche Rituale oder so. Und er hat auch mal eine der Locations vom Randfilm Festival ist eine alte Videothek, die älteste von Deutschland. Und in der Videothek haben sie dann auch immer noch irgendeine Performance. Und ich glaube, da war so eine Bondage-Performance letztes Jahr. Mhm. Ich war leider nicht da, aber ich habe von Leuten, die da waren, gehört, dass immer alle Angst hatten, dass die Bondage-Künstler von der Decke runterfallen, weil die waren alle so festgebunden und sowas. Aber das ist toll. Das hat richtig Herz.
Wie heißt die Videothek?
Oh Mann, verdammt. Die ist in Kassel. Shit, die hätte ich jetzt natürlich mehr notieren müssen vorher.
Das ist diese Heikos Welt-Videothek.
Das klingt sehr vertraut. Das klingt sehr vertraut.
Also, wo wir die Doku mal geguckt haben. Ich weiß nicht, André, ob du die auch geguckt hast damals.
Ja,
ja, jedenfalls, ich weiß nicht, wie die Videothek heißt, aber da war ich früher auch oft. Also ich komme ja aus Hessen, also aus Hersfeld. Und die Videothek war so unser Ding. Ja, die hieß es Heikos Welt. Heikos Welt heißt doch, aber die Videothekendoku hieß, glaube ich, auch genauso.
Ja, das ist, glaube ich, Heikos Videoladen oder irgend sowas. Ich weiß nicht genau, ich tatsächlich schlecht jetzt vorbereitet. Gerade
jetzt muss ich auch gucken, weil die Doku war nämlich irgendwann von YouTube weg. Ja. Filmshop Kassel.
Filmshop, okay, das war jetzt doch ein bisschen generischer. Heikos Video hätte ich jetzt geiler gefunden, aber.
Filmshop Kassel, ja.
Filmshop Kassel, genau. Im Filmshop Kassel, da ist ein kleines Kino und die haben ja immer noch den Videothekenbetrieb. Und das ist sehr urig, also und sehr cool. Und die Nachbarschaft ist auch echt ein bisschen, also die Nachbarschaft ist das Äquivalent zu abgerocktem 35mm Material, finde ich. Ja. Und ich meine es natürlich im besten Sinne. Nein, aber das Randfilmfestival ist, finde ich, auch ein ganz großer Tipp. Also wenn wir schon Festivals nennen, ganz tolles Festival. Und es ist in der Woche nach dem Bäuern, also man kann beides machen.
Genau, das 24. bis 27. September, ganz genau, ja. Ja, wir hatten, deswegen frage ich noch gerade, weil ich mache ja noch Devils and Demons Horrorfilm-Podcast und die haben nämlich eine Kooperation mit dem Format Filmkunst in Kassel. Das ist auch eine Videothek und da stellen wir monatlich quasi, da steht ein Schrank mit unserem Logo und da stellen wir jeden Monat quasi einen Film. Jeder von uns vier Hosts empfiehlt da quasi persönlich einen Film. Nice. Ich wollte das ein bisschen wie so Thalia machen, die ja immer gerne so Zettel dranhängen, die Empfehlung der Mitarbeiter, und das wollten die gerne mit irgendeinem Partner machen. Und weil Theresa bei uns aus dem Team ist aus Kassel und einer von den Videotheken-Inhabern kennt sie halt und hat das mit dem Podcast gehört und meint, so wollt ihr nicht hier einen Schrank hinstellen und empfiehlt quasi persönlich den Leuten einen Film. Deswegen,
sehr cool. Ja. Schön, dass es das noch in analog gibt.
Auch zufällig Kassel ist deswegen, ja.
Ich muss auch noch kurz eine Kassel-Korrektur. Also es würde Heikos Welt heißen, wenn er Heiko heißen würde, aber er heißt Ecki. Eckis Welt heißt die Doku.
Eckis Welt war es, genau. Eckis Welt. Ja, Heikos Welt war ein anderer Film. Das war
ja, ich weiß, das habe ich mit wegen, ich hatte nur Welt mir gemerkt und so. Ja. Und Ecki, Heiko.
Hauptsache Italien.
Also, ist auch merkt, auf YouTube wieder. Also die war weg, aber das ist geil, weil der halt auch also viele abstruse Sachen erlebt hat, viel Kontakt zu so Hollywood-Stars hatte und im Prinzip sich auch so, also er hat auch das Wort Videothek erfunden, das gab's vorher gar nicht und auch so, ja, so Copyright und so Sachen hat er am Anfang auch nicht so wirklich ernst genommen. Also er hat auch einfach dann Sachen verliehen, die er halt kopiert hatte. Also der ist sehr, ich glaube, deswegen war das vielleicht auch runter. Ich weiß auch nicht, ob die damals auch nur 52 Minuten ging oder so, aber da waren schon Sachen dabei, wo man dachte, okay, krass. Wenn noch keine Gesetze irgendwo existieren oder so, kann man schon vieles machen. Und er selber ist auch ein lustiger Charakter. Also kann ich sehr empfehlen. Eckis Welt, tolle Doku.
Ja, und überhaupt, ich glaube, man merkt heute bei unserem Talk über Kassel, dass wir das alles ziemlich geil finden, was da passiert. Und nur ein bisschen schwer tun mit den Namen. Ansonsten, genau, also mehr Kassel waren.
Ja, in Kassel habe ich Funny Games gesehen in einem Kino, wo Säulen im Raum waren. Und ich saß halb hinter einer Säule. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da bin ich nämlich extra auch hingefahren.
War das in dem Bahnhofskino?
Das kann ich leider nicht mehr sagen, aber es war krude. Also ich habe zwei Filme da gesehen, Funny Games und Scorpion King, und beides waren ganz komische Erlebnisse.
Also eine sehr krude Kombi, also hintereinander. Naja, also das so viel zum Randfilm. Ich weiß gar nicht mehr, was die Ausgangsfrage war, André, aber
Wir haben ein gutes Rahmenprogramm.
Ja, genau. Also an den würde ich, also wenn ich das erreichen könnte, was Volker macht in Kassel, dann wäre ich super happy. Aber es ist auch noch so ein
bisschen, sowas muss sich ja etablieren. Einfach klar, das muss ja wachsen. Ja.
Ja, total.
Kannst du ja nicht von heute auf morgen aufstellen, sowas.
Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass Jonas und Nils, meine beiden Partner, dass die da gut aufgestellt sind und die sind auch, also wir machen dieses Jahr haben wir auch wir haben unsere eigenen Designs gemacht und fühlt sich gut an. Also ich habe das Gefühl, mit dieses Dreier-Team, ähnlich wie bei euch, ihr seid ja auch zu dritt, das ist eine gute Sache. Also jetzt habe ich das Gefühl, das steht richtig. Es sind so drei Beine. Vorher war ich halt so ein bisschen der Einzeltänzer, der unterstützt war von diesem Couple. Das sind zwar auch drei, aber es war eine etwas andere Konstellation. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist cool, das ist eine belastbare Gruppe. Und ich denke, das Festival wird sich jetzt nochmal sehr verändern.
Mhm. Ja, vorher hattest du halt so zwei Enabler, aber jetzt halt ja ein Team.
Ja,
und könnte das halt besser verteilen natürlich auch. Und ich meine, klar, jetzt mit der zusätzlichen Spielstätte ist ja ein komplett neues Setup. Deswegen, ich glaube, das wird jetzt erstmal auch dann die Feuertaufe für diese mit zwei Leinwänden spielen.
Ja.
Aber das kann ja nur eigentlich eine bessere, also eine coolere Erfahrung sein. Und vor allem, glaube ich, hinsichtlich eben diesem neuen Kiez, sage ich mal. Weil ich habe das ja auch auf dem Slash zum Beispiel erlebt, als ich zum ersten Mal da war. Dadurch, dass du halt die Kinos auch so mittendrin hast im Leben, natürlich ist es ein anderer Flair, als wenn drumherum halt so ein Industriegebiet ist oder so ein, ne, klar, das macht schon viel aus, einfach das, was drumherum ist.
Ja, total. Ich glaube, was mich hier fasziniert in Hannover ist, dass diese Stadt überraschend viel heißen Scheiß hat. Und aber genau dieses Ding, also du hast dieses bombastische Schauspiel Hannover, was ein Riesentheater ist, mit einem krassen Ensemble. Mhm. Du hast direkt daneben dieses Künstlerhaus, wo so zwei Löwen vor der Tür sitzen beim Cookie. Also sieht schon echt nice aus. Und dann ist direkt um die Ecke die Oper und du denkst, wow, das ist alles super hochwertiges Kulturprogramm, was wir hier habt. Mhm. Und dann merkst du aber, aus irgendeinem Grund, diese Stadt ist super walkable, aber die Leute gehen nicht um die Ecke und gehen in dieses Kunst- und Kulturviertel-Ding. Also ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht ist es zu highbrow. Vielleicht ist das Problem. Oder vielleicht mache ich jetzt auch gerade ganz viele Leute böse und muss alles zurücknehmen, weil da geht's Liebhaber, die den ganzen Tag rumhängen und nur abends, wenn meine Schmuddelshow losgeht, sich
dann
schnell
geht alle nach Hause.
Wer genau weiß, vielleicht liegt's daran.
Denkt da, nach 20 Uhr kommen hier komische Gestalten raus. Die gucken so Genrefilme. Ja.
Aber ich würde es eigentlich gerne da lassen, weil ich glaube, also nicht jetzt ausschließlich im Cookie, sondern die Idee, dass es so ein bisschen weiter expandiert und dass es im Sprengel sich auch etabliert oder in anderen Teilen der Stadt, finde ich toll. Aber irgendwie, so ein bisschen aus Trotz denke ich auch, aber es ist cool. Es ist eine tolle Location und es ist auch eigentlich toll, dass mitten in der Stadt, also es ist vom Bahnhof auch ein Steinwurf und eigentlich denkst du, es ist eher ein Konstruktionsfehler der Stadt, dass das nicht funktioniert als von uns. Mhm. Und deswegen eigentlich aus ein bisschen Trotz denke ich so, hier, wir lassen hier so ein bisschen unseren schmuddeligen, unabgeputzten Schuh in diesem Hochkulturkiez trotzdem stehen, solange es geht, und gucken, wer kommt. Und hoffentlich werden es mehr und hoffentlich etabliert es sich da so als kleiner Wildwuchs.
Ja, im Best Case ist ja das, dass ihr jetzt neues Publikum anzieht in einem neuen Kino und von dem Kiez, wie du sagst, vielleicht, ne, wo da auch mehr Leben ist und da vielleicht einfach neue Leute drauf aufmerksam werden. Und wenn die dann mit ihrer Schmuddeligkeit zum Cookie gehen und ja, genau, da in der die künftigen Jahre rumlungern und da sagen, nee, wir besetzen jetzt das auch mal einmal im Jahr. Das wäre ja Best Case für euch einfach, ja.
Das wäre schön, ja. So ein bisschen war das der Plan ursprünglich. Bisher war es noch, sind wir noch so ein bisschen an dem aseptischen Fassade abgerutscht, aber wir haben langsam unsere Zähne drin, so. Haut schon hin.
Ja, das wird bestimmt sehr charmant auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich finde euer Programm dieses Jahr auf jeden Fall echt stark. Wie gesagt, ein paar Titel haben wir ja schon genannt. Ich finde es auch ganz toll, dass ihr den Strange Harvest zeigt. Ja. Den haben wir im Podcast hier auch schon derbe abgefeiert. Mhm. Tino und ich sind Riesenfans. Ich fand, war einer der besten Found-Footage-Filme der letzten Jahre wieder. Vor allem noch, wenn man noch ein bisschen so Lovecraft, Cosmic Horror Fan ist, dann kriegt man da so richtig die volle Breitseite. Also freue ich mich sehr, dass ihr den auch zeigt, ja.
Ja, ich hoffe, dass der Film, der soll ja, startet ja, und mit Dropout Cinema, und bei denen auch noch, genau, mal einen ganz lieben Dank, weil die haben das ermöglicht, also uns den noch kurzfristig zugesagt, weil wir hatten einen Film vor 2 Wochen noch, der abgesagt hat. Und Strange Harvest ist tatsächlich der letzte auf der Liste jetzt gewesen. Und ich bin froh, dass wir den so hochwertig ersetzen konnten, den letzten Streifen, weil damit kann ich total super leben mit Strange Harvest. Also ich finde es einen mehr als adäquaten Ersatz. Mhm. Und der Film, den wir schieben mussten, den werden wir auch noch zeigen. Den zeigen wir in unserer Double-Feature-Reihe. Der ist nur noch nicht Delivery-fertig sozusagen.
Oh. Okay. Kannst du sagen, was es war, oder ist noch unter Verschluss?
Ich hab ihn noch nicht vertraglich zugesichert. Aber er wird cool. Ich weise noch mal drauf hin.
Ja, sehr gut. Naja, auf jeden Fall, das ist auch mega cool. Dann aber natürlich auch die ganzen Dinger aus eurer Vampirreihe halt, ne? Der Autovampir, Blut an den Lippen. Vampire Hunter Die Bloodlust, wo wir bei Anime waren, auch cooler. Der poppt auch voll raus aus dem Programm, finde ich, weil es nicht der einzige Anime dieses Jahr ist. Aber es ist ein mega Film.
Ja, total. Wir wollten eine Bandbreite zeigen und deswegen dachten wir, es ist wichtig, dass du verschiedene Länder hast. Also auch zum Thema, klar, das klingt jetzt akademischer, aber ich meine sozusagen, das ist Vampirismus-Filme aus verschiedenen Ländern, in denen es jetzt nicht immer der Dracula im schwarzen Anzug sein muss, aber
nicht immer Bela Lugosi. Ja.
Nicht immer Bela Lugosi sein muss, sondern dass es verschiedenste Sachen gibt. Ich bin auch eigentlich ganz happy über diesen Blut an den Lippen, weil es der belgische Film ist. Wir zeigen die deutsche Synchro.
Das ist der Daughters of Darkness, heißt der Interesse, ja, genau, glaube ich. Ne? Ja.
Genau, oder Le Lèvre Rouge ist, glaube ich, der Original.
Ja, genau, ja.
Genau, und der der macht tendenziell so ein bisschen eher die Tür Richtung Arthouse auf. Vampire Hunter D, dieses Anime-Gemälde, ja fast schon. Genau, dann haben wir den Jean-Rollin-Film, Lustschloss der grausamen Vampire, der, naja, es ist halt ein Jean-Rollin-Film, wer schon mal was von ihm gesehen hat, weiß so ein bisschen, was zu erwarten ist. Wir wollten noch andere Filme zeigen, gerade im asiatischen Schwerpunkt. Also ich meine, wir haben noch Maribito gekriegt, das ist cool, der ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, gritty ist. Und ist nicht der klassische Vampir, zerfällt zu Asche, wenn die Sonne ihn trifft.
Ja.
Ganja und Hess ist ja ein Vampirfilm aus Blaxploitation-Ecke sozusagen, aber nicht wie Blackula, also eigentlich tendenziell eher ein ironischer, komödiantischer Film, sondern ein, naja, fast schon sinnphilosophischer Film. Ich weiß nicht, ob man das, ja, ob das jetzt das beste Wort ist, aber in der ja letztendlich auch sowas wie Glaube und Religion mit reinzählt in die Vampirgeschichte. Und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Panorama, was wir damit so abdecken.
Ja. Weil ich glaube, kritischere Leute oder die halt nicht auf so Festivals gehen, würden ja bei 2 der Vampirfilme auch sagen, das ist ja Spoiler, dass ihr sagt, dass es Vampire sind. Also
ja, okay, das stimmt. Das, aber die hätten die Filme dann ja auch schon gesehen.
Das ist völlig fein, aber das besteht ja wieder diesen Blick, dass es halt eben nicht diese klassischen Vampirfilme sind. Weil natürlich bei Ganja und Hess war ich auch so, ja klar, natürlich geht es um Vampire, aber es geht ja halt um viel mehr. Und bei Maribito ja auch, also die passen da sehr gut rein. Aber gerade Ganja und Hess, den ich auch, ich glaube, also, da hat's ja schon erwähnt, Rabbit Eye hatte den vor 3-4 Jahren mal ins Kino gebracht, aber das ist ja immer, wenn Screenings in ausgewählten Kinos laufen, bedeutet das ja, es läuft in 3 Kinos in Berlin und sonst nirgends.
Ja.
Und das ist ja immer so, Weil den empfinde ich schon als sehr lohnenswert, aber auch sehr fordernd. Also ich war, als ich den das erste Mal gesehen habe, bei dem ja auch ein gewisser Ruf vorauseilt, dachte ich so, okay, dass der dann so sperrig wird und teilweise auch so experimentell, das hätte ich nicht erwartet. Also das war eine starke Überraschung für mich. Im positiven Sinne.
Deswegen zeigen wir den auch als letztes hier. Ja. Wir wissen, ob die Leute danach nicht lieber nach Hause gehen wollen.
Ja, ja, eben. Deswegen, ich glaube auch als Abschlussfilm ist das super. Den so um 12:30 ist, glaube ich, der Tag erstmal erledigt, weil dann ist man nicht mehr so aufnahmefähig.
Ey, weil wir zeigen Marabito als ersten Film am Samstag, was vielleicht auch schon zu sehr Schlag in die Magengrube ist. Aber es ist halt nicht so, aus heutigen Sehgewohnheiten
heraus. Das stimmt auf den Tag ein.
Ja, eben. Also genau. Dann mit Strange Harvest geht's ja heiter weiter. Das ist ein gutes.
Ja, das stimmt. Ja. Aber die, ich glaube, was ich interessant finde, ist, dass wenn du sowas wie Ganja und Hess hast, der jetzt halt sehr eigenwillig auch ist, aber natürlich auch für eine Filmepoche steht, in der sehr viel möglich war und du dem Publikum Sachen zumuten konntest, die heute wahrscheinlich einen Film als so hart Arthouse labeln würde, dass er keinen weiteren Release mehr kriegt, war damals halt noch unter Exploitation zu verkaufen.
Ja,
und das finde ich immer fantastisch, sowas. Deswegen, also klar, ist mir schon klar, dass das was ist, was Leute vielleicht auch auslädt oder wo sie irgendwann sagen, es ist mir zu anstrengend. Aber deswegen, wie gesagt, danach noch ein Bier trinken und ab nach Hause oder die Nacht dann sich gegenseitig Blut aussaugen, sollte dann okay sein als Abschlussfilm.
Wie seid ihr auf diesen Mad Mask gekommen? Weil das ist der einzige, von dem ich noch nie was vorher gehört hatte.
Ich auch nicht.
Und als ich mir jetzt so durchgelesen habe, worum es geht, dachte ich mir so, wieso habe ich davon noch nichts gehört?
Ja, wird immer gerne als so ein Midnight-Movie verbraten. Und er lief auf dem Slash letztes Jahr. Also ihr merkt schon, Slash ist für mich sehr wichtig, ich bin auch im engen Austausch mit denen und ich liebe das Festival sehr. Mhm. Wir arbeiten da auch, also dazu kann ich gleich noch was erzählen. Aber das heißt, dass ich da gemerkt habe, okay, das ist ein total wilder Film von so einem Kaliber wie so Tsukamoto-Filme. Vielleicht ein bisschen, also der hat mich schon irgendwie vom Spirit sehr an den ersten Tetsuo erinnert, auch wenn er beknackter ist. Ich finde, bei Tetsuo steckt da noch mehr drin. Mad Mask ist schon auch so ein bisschen Hirn aus und rein. Aber, aber trotzdem hast du das Gefühl, der Film hat so eine, Markus Keuschnick vom Slash nennt das immer Verhaltensauffälligkeit. Und das ist mir total sympathisch, der Begriff, weil ich finde, das ist so, ja klar, der Film ist wie so ein schwer erziehbares Kind oder sowas, das halt die ganze Zeit rumschreit und Sachen durch die Gegend wirft und verrückt ist. Und du merkst, dass der Regisseur ist eigentlich Comedian. Und in Japan ist es ja eh oft so, dass das total interessante Filmemacher irgend aus einem ganz anderen Kontext kommen. Also auch Kitano ja als Comedian und Moderator und sowas Karriere gemacht hat. Und dann als dieser Arthouse-Regisseur, eigentlich muss es für Leute, die seine Shows gesehen haben, ja voll seltsam gewesen sein, dass jetzt ausgerechnet Kitano diese Kunstfilme macht. Und ich habe das Gefühl, dass bei diesem Comedian, Nagano heißt der Mad Mask gemacht hat, dass das für den so einfach so ein Outlet ist. Also dass der da, das ist sein Bereich, voll auf die Tube zu drücken. Und ich weiß, dass das Ding nicht jedem gefallen wird, aber deswegen habe ich den Text im Katalog auch so geschrieben, dass es, glaube ich, Leute reinlädt, die bereit sind, den Kopf in die Waschmaschine zu stecken.
Ja, der sieht nämlich für mich auch stark nach Hit und Miss für mich selbst aus. Also auf jeden Fall neugierig, aber es kann auch sein, dass ich dann so denke, oh Gott. Aber kann auch sein, dass der hittet. Und das ist ja das, was man von so einem Festival auch will, dass es irgendwas mit einem macht. Und nicht, dass man so reingeht und dann so denkt, oh, das waren ja 3 Sterne auf Letterbox.
Das stimmt. Das kann ich auch nicht leiden. Also das so solides Programm ist eigentlich fast immer das Schlimmste. Dann ist immer so ein richtiger Griff ins Klo, ne?
Ja. Ja, oder halt so ein Ding, wo man so denkt, krass, sowas habe ich noch nie gesehen oder so in der Form nicht.
Ja.
Also wo halt entweder, also wo man auch wütend sein kann, dass man das gesehen hat oder wo einem auch so das Herz aufgeht. Nicht, wo man so denkt, ja okay, dann habe ich noch mal einen Film gesehen, wie schon die anderen 780 davor.
Ja, ich gebe dir vollständig recht. Also es ist ganz verrückt, dass manchmal Filme, die man so kacke findet beim Gucken, dann doch irgendwas hinterlassen, was dich verfolgt. Und dann irgendwann, ich weiß, dass ich Enter the Void, es war der erste Gaspar Noé-Film, den ich gesehen habe und komischerweise dann auch noch in Sieges auf seiner, ich glaube, Europapremiere vermutlich. Oder nach Cannes war das, glaube ich. Das heißt also Spanien-Premiere dann irgendwie und dann dachte ich, oh yeah, cool, das sieht super gut aus. Und dann war ich nach einer Weile so sauer, wie dieser Film mich belästigt und wie er immer wieder das Gleiche macht und sowas. Und ich bin so richtig böse rausgelaufen und habe auf dem Publikumszettel 1 angekreuzt von 5. Ich dachte, so ein Scheißstreifen mehr. Und dann habe ich ein halbes Jahr später, als das Ding in Deutschland lief und sowas, habe ich ihn ignoriert im Kino und auch allen gesagt, sie sollen nicht reingehen. Und als er dann auf Blu-ray rausgekommen ist, stand ich so davor und meinte, scheiße, ich muss diesen Film haben. er hat mich, seit ich ihn gesehen habe, immer wieder beschäftigt. Und ich habe immer wieder darüber mich nachgedacht und so. Und dann habe ich ihm verziehen und ihn nochmal geguckt und festgestellt, ja, er hat seine Schwächen, aber ich bin der Idiot, dass ich nicht die Stärken sozusagen akzeptiert habe, als das, was den Film sehenswert gemacht hat. Und das ist, ja, das finde ich total toll.
Wenn du, aber wie du sagst, er hat dich nicht losgelassen, er hat dich beschäftigt. Ja. Ich habe ihn damals auf dem FFF gesehen, in Köln noch, da habe ich noch bei Köln gewohnt. Und der lief irgendwie um 22:30 als letztes Jahr. Der dauert ja ewig, dauert 3 Stunden irgendwie. Ach, viel zu lange. Und wir haben angefangen, glaube ich, so mit 12, 13 Leuten im Saal. War echt nicht viel los.
Oh, wow.
Und als der Film zu Ende war, saßen wir noch zu dritt da. Und dann sind wir mit 3 Leuten da rausgetaumelt aus dem Kino, irgendwie nachts, keine Sau mehr da. Und haben uns dann irgendwie vor dem Kino, glaube ich, 1 Stunde lang, also mit 3 wildfremden Leuten einfach, weil ich war alleine, wollte keiner mitkommen. Wir standen mit 3 Leuten, die uns nicht kannten, haben 1 Stunde lang über diesen Film geredet, weil wir alle komplett fertig waren einfach. Das war eine sehr coole Erfahrung auch irgendwie.
Klingt super, klingt nach einem total guten Kinoerlebnis. Ja,
und es war für mich auch der erste Noé, deswegen war ich, danach habe ich mir erstmal alles besorgt, so, weil ich dann wissen wollte, okay, what the fuck und was macht der noch so? Genau, was macht der noch so? Also deswegen, es war total irre und irgendwie, ich war auch 2-mal kurz davor, glaube ich, zu sagen, Alter, ich gehe gleich auch. Aber habe es durchgezogen und dann hat es ja trotzdem irgendwie, hat es mich dann doch geflasht, ja.
Also bei Mad Mask, der ist nach 70 Minuten vorbei und ist sehr und recht unterhaltsam. Also bei dem braucht ihr euch keine Sorgen zu machen.
Das ist halt immer dankbar, wenn man halt gerade so eine Midnight-Madness hat, wenn man halt einen Film auch hat, der halt entweder halt generell kurz ist oder aber auf jeden Fall halt irgendwie spritzig und funny. Ich habe gestern Abend auch um 22 Uhr Chinese Ghost Story halt im Kino gesehen. So.
Ja.
Weil es ist immer das Schlimmste. Eigentlich ist immer so, ach nein, asiatischer Film nach 22 Uhr irgendwie auf einem Festival, Subtitles lesen, nach einem schon ganzen Film voller, Tag voller Filme, bitte nicht einschlafen, aber dann ist er halt super dankbar, wenn du dann einen Film hast, der halt, der nach vorne geht halt, ne, und nicht so ein Slowburn noch am Ende des Tages.
Ja. Ich wollte noch einen Gedanken ergänzen, und zwar, das ist, weil ich das immer gerne teile, weil ich das ein schönes Bild finde, und zwar, wenn du auf ein Festival gehst und die Erwartungshaltung ist nicht, dass jeder Film der 5-Sterne-Film ist oder das Meisterwerk oder auch nur der Film, der dich völlig verstört und den du hast und dann später die DVD doch trotzdem kaufen musst, sondern ein Kommilitone von mir hat mal irgendwie gesagt, ja, er hat damit aufgehört und seitdem sind für ihn Festivals ganz toll, weil er hat gesagt, dass die dass solange eine einzige Sache, und er hat das Grain of Sand genannt, ein Grain of Sand an dem Streifen ist, was bleiben wird bei dir, in deinem Ozean, oder in deiner Wüste des Films, ne? Des Filmkosmoses in dir, da meinte er, dann war es das wert. Und mit diesem Anspruch ins Kino zu gehen, hilft mir total, weil immer wenn ich denke, der Film ist eigentlich doch nicht so gut oder fing richtig stark an oder so, aber jetzt wird er lästern nach oder nur das Ende ist gut und so. Aber dann denke ich immer, ja, okay, aber er hat das Grain of Sand gehabt und damit hat sich's gelohnt. Und ich finde, das ist für Festivals eigentlich eine sehr gute, so hat der Film dieses eine Ding gehabt, was bei mir bleiben wird, dann hat sich's gelohnt.
Das ist eine schöne Ansicht, finde ich. Das ist echt so, ja, weil voll. Wie oft steht man auch mit Leuten auf Festivals zusammen, dann heißt es wieder, ja, irgendwie war der ganze Tag so mit bisher, so irgendwie alles so 3-Sterne-Film ist irgendwie ein bisschen langweilig so, aber dann trotzdem, wenn man genau darüber nachdenkt, ja, fällt einem trotzdem noch danach genug ein, was hängen geblieben ist. Ist ja nicht so, dass man da steht, so, ich habe die Filme jetzt alle geguckt, ich weiß nichts mehr, sondern man kann trotzdem sagen, ey, in dem war aber das Licht geil oder da war das nice. Und genau. Am Ende findet man ja trotzdem in jedem Film irgendwas und genau, man sollte das dann eher so sehen. Wir haben heute 5 Filme gesehen, in denen ich überall irgendwie was nice fand. Und wenn du nicht sagst, jetzt okay, es war jetzt irgendwie ein total ausfallender Stinker dabei, so kann auch mal passieren. Aber ich finde finde ich eine schöne Ansicht, einfach zu sagen, nee, ich ziehe mir lieber das Gute raus. Und klar kann nicht aus irgendwie 20 Filmen über die Woche nur Banger dabei sein. Das geht ja gar nicht irgendwie. Finde ich eine schöne Ansicht, ja. Ja, so hat man auch selber mehr Spaß, weil oft habe ich das Gefühl auch, man redet sich dann so ein Programm manchmal auch selber madig.
Ja,
wenn man mit dieser halt super hohen Erwartungshaltung halt reingeht, ich muss jetzt hier 5-mal am Tag einen 5-Sterne-Film sehen, wie soll das gehen?
Ja.
Nee, es geht nicht. Deswegen finde ich eigentlich auch immer schön, wenn du einen Festivalpass hast, wo du einfach reingehst. Du gehst einfach rein, es ist alles du hast einmal den Preis bezahlt, du läufst überall rein und du guckst einfach und guckst und guckst und guckst. Dann hat es ein bisschen was wie so durch so eine Kunstausstellung zu gehen. Es muss nicht jedes Bild ein Meisterwerk sein, aber trotzdem hast du dann einfach eine Menge Eindrücke gesammelt und würdest nicht denken, scheiße, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Das ist tatsächlich was ich sowohl leider bei meinem eigenen Festival, weil wir können dieses Jahr keine Dauerkarten anbieten, was ich sehr schade finde.
Okay, wäre meine Frage jetzt gewesen, weil ich wusste jetzt auch gerade nicht.
Es ist nämlich ein Abrechnungsproblem leider und deswegen auch wegen der 2 Locations und sowas, deswegen ist es schwer mit dem Pass rumzulaufen. Das ist das, was ich am meisten nächstes Jahr ändern möchte, dass es auf jeden Fall wieder eine Dauerkarte gibt, weil ich finde, das ist für mich Festival. Also Festival ist einmal bezahlen, reingehen, gucken, wie bei einem Musikfestival oder wie bei einem Museum. Und das ist auch was ich immer verkacke beim Fantasy-Filmfest, weil ich immer zu spät für die Dauerkarte bin. Und dann, ach, welche will ich denn eigentlich wirklich sehen? Und dann klickst du dich halt durch und dann fährst du zu denen extra hin und danach bist du vielleicht enttäuscht. Ja, so ist es halt auch nicht auf dieses Festival-Ding. Du gehst morgens hin und abends nach Hause und du hast 6 Filme gesehen und das hat irgendwie deinen Horizont erweitert, genau.
Ja, vielleicht ist es das wirklich auch so mit einem Punkt, so dieses gezielt Filme aussuchen, dann ohne so Festival-Pass. Ich glaube, dann ist sogar die Enttäuschungsrate noch größer, weil du halt vorselektierst, du liest dir das ganze Programm durch, bist du, okay, ich kann vielleicht mein Budget, lässt mir halt 5, 6 Filme zu oder so. Und dann suchst du die genau handselektiert aus und dann gehst du halt gucken und nachher waren vielleicht 3 davon nicht so geil, du bist so, oh scheiße. Und wenn du, wie du sagst, wenn du den Festival-Pass hast, dann guckst du halt einfach viel durch und dann fällt dir vielleicht auch gar nicht so auf, wenn da mal 1, 2 Ausfälle dabei, weil du dafür schon wieder 4, 5 gute gesehen hast irgendwie.
Genau, genau. Also ich finde, der Festival-Pass ist für mich, das ist Festival und ich kann nur noch darauf hinweisen, also ja, unsere Preise sind zum Glück sehr moderat. Das ist vielleicht noch ein Hinweis zum Breuern, bevor wir auch gerne noch mal kurz im Slash reden können, wenn ihr wollt. Aber das letzte zum Breuern ist noch.
Genau, ihr habt so ab 8 Euro, ne?
Genau, also tatsächlich ermäßigt ab 5. Unter der Hannover-Passinhaber können sogar für 2 Euro zu unserem Festival kommen. Und der reguläre Eintritt ist durchgehend 8 Euro, auch für die 35 Millimeter und so weiter. Also wir machen einen sehr solidarischen Preis, weil wir finden, Kino sollte für alle da sein. Ich mag das nicht, wenn man das Gefühl hat, ab 12 Euro wird es irgendwie auch so, dass die Leute einfach nicht mehr gehen wollen. Oder dann halt wirklich nur noch für die Odyssee ins Kino gehen, weil man will ja ein Event haben. Und das sind kleine Filme größtenteils. Und wir können uns das irgendwie erlauben mit Hilfe der Stadt tatsächlich. Also man muss sich auch bei der Stadt bedanken, weil die unterstützt das Festival. Cool. Und dadurch können wir diese sehr geringen Eintrittspreise leisten. Das heißt, selbst wenn jemand alle Filme sehen möchte auf dem Bräuhern, bist du noch unter 100 Euro dabei.
Das ist schon nice. Also 8 Euro ist ultra fair, finde ich. Ja, das ist absolut. Echt ein super Preis. Also ich habe keine Ausrede draußen, die Leute. Ja? das ist wirklich stabil. Also 8 Euro ist ja mega, ja.
Und 5 für Studenten.
Und 5 Studenten, genau.
Ja, stark.
Ja, das ist wirklich super, ja. Also deswegen, wenn ihr irgendwie Bock habt und Zeit und irgendwie nach Hannover kommt, 18. bis 20. solltet ihr da am Start sein. Und ja, gerne, auf jeden Fall. Denn da kamen wir nochmal drauf, weil... Können wir auch gleich hier ankündigen für alle aus Wien und die in Wien sein werden zum Slash. Auch Tino wird da sein.
Ja.
Wie sich gerade kurzfristig ergeben hat.
Aber
da kannst du ihr mehr noch zu sagen. Denn es geht um die Industry Days oder wie nennt ihr das? Industry?
Die Industry Days beziehungsweise Slash the Industry.
Ja, genau. Erklär das nochmal ganz kurz einmal. Was ist das denn genau?
Ja, das ist 2 Tage des Wiener Slash Film Festivals. Gibt es zusätzlich zum normalen Programm noch die Industry Days, bei denen wir verschiedene Veranstaltungen ausrichten, Panels, und bei einem der schönen Panels wird Tino mein Gast sein, ich moderiere, also wir tauschen die Rollen. Genau. In dem Fall geht es da um Distribution. Wir veranstalten aber auch einen Workshop, bei dem wir mit Jan Handoff und Dan, oh nein, verdammt, wie heißt Dan mit Nachnamen? Das muss ich nochmal nachgucken. Hm. Special Effects uns unter die Lupe nehmen, also Practical Effects. Es gibt eine Filmmaking Challenge, für die man sich anmelden kann und wo wir auch Studenten eingeladen haben. Also bisher sind Studenten aus Potsdam, aus München, aus Wien dabei, von den Filmhochschulen. Und da wird in 48 Stunden wird ein Film gemacht und die Filme werden am Ende bei der Abschlussgala präsentiert. Und wir haben, die meisten Veranstaltungen sind öffentlich. Also das heißt, wer in Wien ist, kann einfach vorbeikommen. Wir haben es gibt gar keinen Eintritt. Das ist im Metro. Mhm. Also Metro ist ja so ein altehrwürdiges Kino in der absoluten Innenstadt. Genau, also alle Veranstaltungen außer den Workshops selber sind öffentlich zugänglich und eintrittfrei. Das heißt, alle haben ein bisschen die Möglichkeit, sich unsere Panels anzugucken zu Distribution. Wir machen ein Pitching-Panel. Wir üben auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Workshops, üben wir auch Pitchen und werden noch ein lustiges Format finden, das zu präsentieren. Und wir schließen die Veranstaltung auch so, wir verheiraten die Veranstaltung auch mit dem sonstigen Programm ein bisschen. Zum Beispiel machen wir was zu Bloody Tennis, dem Film von Nikias Chrysos, der beim Slash Österreich Premiere haben wird, und wir haben ihn dann auf dem Panel, machen ein Panel zu Pitch and Presentation, und abends haben wir dann die Premiere von Bloody Tennis und gehen da alle zusammen hin. Was noch? Speed Dating gibt's. Man kann auch gerne am Speed Dating teilnehmen, wenn man Branchen interessiert ist oder Professional. Tino wird dann auch einer der Speed Dating Teilnehmer sein. Kündige ich jetzt schon mal frech an, Kino. Ich glaube, du bist schon gebucht.
Ich bin gebucht. Also wenn, das kann nur noch höhere Gewalt verhindern.
Okay. Also das heißt, ihr habt die Gelegenheit, uns näher kennenzulernen, wenn ihr wollt, vorbeizukommen. Ich glaube, das Wichtigste hätte ich damit schon gesagt. Wer noch, vielleicht noch, das ist noch ein schöner Abschluss. Und zwar am am 30. ist der erste Tag und am 30. September ist der erste Tag der Industry Days. Und der endet mit der Bloody Tennis Premiere und am 1. Oktober, der zweite Tag der Industry Days, da gibt's am Ende des Tages eine Performance von Johannes Grenzfortner, bei der man sich lebendig begraben lassen kann.
Krass. Okay, wird die Eigenblutwurst vom letzten Jahr noch mühelos in den Schatten gestellt?
Ja, das glaube ich auch. Vor allem, ich bin vor der Eigenblutwurst am Ende zurückgeschreckt. Ich hatte mir fest vorgenommen, aber ich fand, Johannes hat das leider geschafft, mir das echt auszutreiben. Das war schon sehr widerlich. Aber nee, genau, dieses Mal kann man sich lebendig begraben lassen. Ich glaube, so 10 Minuten.
Nice.
Mal gucken, wer es durchhält.
Okay, ich bin raus.
Das wäre mir auch nix. Aber ich bin mir relativ sicher, es findet sich jemand. Ja, ja.
Ich wollte es mal probieren. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Kiste für mich besser ist als die Spritze, aber mal schauen, ob ich auch wieder flake. Also hier wird es auf jeden Fall ein harter Test, wer hier mit dabei ist am Ende. Genau. In Österreich ist es ja auch mal alles noch eine Runde, gerne noch mal eine Runde makaberer als bei uns, was ich sehr cool finde.
Auf jeden Fall. Als ich erstmal auf dem Slash war, da waren wir in so einem, was war das nochmal für eine Location? Das habe ich da echt vergessen. Es war irgendwie so eine Art Club oder so. Auf jeden Fall war da so eine satanische Messe.
Ja, perfekt.
Mit so einer, ich kannte die Band, glaube ich, sogar. Das war irgend so eine Synthi, EBM-Synthi-Band. Die stand da mit ihren Kutten, haben dann Synthi-Mucke gespielt. Und dann waren da irgendwie 5, 6 Burlesque-Tänzerinnen, die dann irgendwie so eine satanische Messe abgehalten haben mit Burlesque-Tanz. Und es war auch richtig wild, ja.
Sehr gut, das klingt genau nach Markus' Geschmack. Also.
Ja. Da hat uns Amadeus damals mit hingeschleppt. Daniel und mich meinte so, wir gehen abends auf ein Special-Programm. Okay, alles klar.
Sehr schön.
Wir hatten noch einen Kameramann für Rocket Beans damals dabei und der meinte dann irgendwann so, ich brauche hier nichts filmen, das können wir alles nicht benutzen.
Na gut, Tino, du weißt, was dich erwartet.
Ich glaube,
wir machen was mit dem Clowns-Museum diesmal, wenn ich mich nicht ganz irre. Das sieht auch sehr cool aus.
Clowns-Museum, oje.
Ja, das kann man sich mal im Internet angucken. Das ist eine ziemlich coole
Sache. Ach stimmt, da macht Markus immer, oder haben sie letztes Jahr dann nur das Abschluss- oder Teamfoto gemacht? Irgendwas mit Clowns-Museum habe ich schon mal auf der Slash-Website gesehen.
Ich glaube, es ist das aktuelle Teamfoto, und das, weil die Location noch mal antesten. Ich war noch nicht da selber. Ich habe bisher nur Bilder gesehen und es sieht alles super aus. Also da wird auf jeden Fall auch was stattfinden im Clowns-Museum. Ich glaube, wir gehen sogar auch von den Industry Days. Vielleicht ist sogar die Nummer von Johannes Grenzfortner da. Also,
nice.
Bevor ich hier weiter im Trüben fische, weil ich es mir nicht vernünftig gemerkt habe. Also kommt einfach lieber persönlich vorbei und checkt das aus, dann werdet ihr schon sehen, was im Clowns Museum ist.
Das konkrete Programm das Drohung, von den,
okay.
Ja, 10 gehen rein, 5 kommen raus, ja.
Irgendwie muss man den Thrill ja heute hochhalten. Das ist ja immer schwerer geworden.
Das Programm von den Industry Days wird wahrscheinlich so Ende, Mitte September wahrscheinlich erst stehen, oder? Ich hoffe, dass es schwierig zu sagen, wann.
Ja. Es ist gerade im Druck. Also es steht schon. Gut, dass du nochmal.
Ich meine, auf der Webseite quasi.
Ja, das stimmt. Ich habe noch vergessen hinzuweisen, es gibt natürlich noch einen ganz fantastischen Workshop, den ich eigentlich moderieren sollte, aber jetzt macht es wahrscheinlich jemand vom österreichischen Schnittverband. Das war Joe Walker, der Cutter von unter anderem Dune 2, ist da und macht einen Workshop zum Thema Schnitt, Montage.
Oh, nice.
Genau, das wird auch Teil der Industry Days sein. Auch öffentlich.
Stark.
Sehr cool.
Ja, voll. Also auch da übrigens, das ist noch in den Kinderschuhen, aber wir haben schon ziemlich viel in die Schale geschmissen. Letztes Jahr lief das schon sehr schön und lustig. Also ich denke, es ist eine gute, vielleicht sind wir jetzt noch nicht ganz so der Event, wo die ganze Industry hin muss, weil man, das ist sozusagen der, man darf hier nicht verpassen Event. Aber wir wollen gerne, dass das Slash the Industry zu so dem Genre-Industry-Event wird, wo halt nur der Teil der Branche, der genreaffin ist oder genre-spezialisiert, gerne hinkommt, sich gerne austauscht, an Panels teilnimmt, Workshops gibt oder teilnimmt und so weiter. Das ist so ein bisschen die Perspektive fürs
Und auch wieder so ein bisschen so eine Class bildet. So.
Ja, genau, the class of, nein, oder einfach vielleicht insgesamt so eine Art Netzwerk, der europäische Genre-Netzwerk stärken. Das ist eigentlich eine tolle Sache und es gibt auch viele tolle Festivals, die da gute Arbeit leisten. Straßburg zum Beispiel, finde ich, ist ein sehr gutes Festival, die auch einen reinen Europa-Schwerpunkt haben. Also es ist ja ein European Fantastic Festival. Und es ist auch Teil des Konzepts, dass wir uns immer gegenseitig einladen. Also zum Beispiel Tanja Morrissett wird da sein, das ist die eine der Festivalleiterinnen vom Fantasia. Das ist jetzt nicht Europa, aber die ist sozusagen extrem europhin. Und die ist fast jedes Jahr da und die wird auch dieses Jahr wieder bei den Panels dabei sein, beim Speeddating mit dabei sein und so. Und die macht auch dieses Frontier. Kennt ihr das Programm? Das ist ein Projekt Development und Co-Production, Programm, was im Rahmen des Fantasia stattfindet und das gerade sich so ein bisschen ausweitet auf die anderen Märkte. Und Tanja ist immer beim Slash. Und solche Leute wie Tanja hätte ich gerne mehr. Also das Gefühl, dass eben halt nicht nur coole Filmemacher und Macherinnen, sondern auch Leute, die halt in der Industrie Schlüsselpositionen besetzen und sich dann gut connecten können auf den Industry Days. Das ist so unsere Hoffnung.
Ja, das ist echt nice. Ja, sehr, sehr cooler. Sehr coole Ausgangslage, ja. Spannend. Und Tino mittendrin. Also,
ich bin mittendrin. Ich bin dann auch heiße Eindrücke für kommende Podcast-Folgen mit.
Bitte, genau. Was ist Survive and wie heißt es? Those who survive will live to tell about, to talk about it.
Ja. Genau. Also, wenn Tino das Clowns-Messer überlebt, genau, dann hört ihr paar Stories.
Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin auf jeden Fall heute viel entschieden zu oft mit Wortfindungsstörungen belastet hier. Was ist das? Wie heißt das denn? Tell about it. Naja, gut, wie auch immer.
Krieg deine Uhrzeit.
Ja, eben.
Wir nehmen ja um 23 Uhr auf. So, ja, eben. Also, um mal hier den Effort auch mal abzuholen. Ja, auf jeden Fall, mega cool. Ich wäre auch gerne dieses Jahr am Start gewesen. Ich war auch echt jetzt lange nicht auf dem Slash, aber dieses Jahr ist einfach alles ein bisschen zu eng getaktet zwischen den Festivals und so. Aber ja, Tino wird berichten. Und wie gesagt, wenn ihr vor Ort seid, wird Tino bestimmt die eine oder andere Insta-Story mal raushauen und seid nicht schüchtern, auch natürlich Hallo zu sagen.
Ja, natürlich bitte. Nicht. Du kannst ja nur nach Hannover kommen, André.
Immer beißen wir nicht, außer wir haben gerade ein Clowns-Kostüm an. Dann ist nichts zu garantieren.
Ja. Ey, wenn es Wien geht, wäre ich vorsichtig mit Garantien, genau.
Fein. Ey, super cool. Dann würde ich sagen, wir kommen auch langsam ein bisschen zum Ende heute. Es war sehr, sehr cool, dass du heute Zeit für hattest. Vielen Dank, dass du da warst, Linus.
Ja, danke gleichfalls. Schön, dass ich bei euch sein konnte. Und kommt alle schön nach Hannover, kommt nach Wien. Ich würde mich freuen, euch alle zu begrüßen.
Ja, das war ein schöner Talk. Und wie gesagt, wenn ihr gerne auch weiterhin solche Einblicke haben möchtet da draußen, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns auf euer Feedback auf allen bekannten Kanälen, Instagram, natürlich im Discord bei uns. Kommt rein, tauscht euch aus. Und auf den Spotify-Kommentaren natürlich Feedback gern gesehen. Wenn ihr irgendwas zu Linus habt, dann leitet mir auch gerne irgendwas weiter oder so. Kein Ding. Ansonsten, wie gesagt, das Boyhahn Fantastic, 18. bis 20. September, Link packen wir nochmal in die Shownotes, könnt ihr euch reinziehen, 8 Euro ins Kino, wer da nicht zuschlägt, der ist aber selber schuld. Und dann das Slash in Wien für alle Wiener oder natürlich auch die hinfliegen aus anderen Ländern. Und damit würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Woche, geht ins Kino, geht auf Festivals. Und nächste Woche hoffen wir dann, dass auch Daniel wieder gesund ist. Gute Besserung geht raus nochmal. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Nochmal vielen Dank, Linus, dass du da warst. Und ja, dann bis hoffentlich bald irgendwo, beziehungsweise sehen wir uns ja eh.
Wir sehen uns.
Bis auf dem Festival.
Ja. Schön war's mit euch. Ja,
ebenso.
Dann tschüss.
Tschüssi.